Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 330, heute mit Felix.
Hey.
Und Felix.
Hey. Ab heute wird leise getippt.
Und Markus.
Einen schönen guten Abend. Willkommen in der kalten Landschaft des Winters oder so ähnlich. In der kalten Winterlandschaft? In der
kalten Landschaft des Winters.
Ja. Willkommen bei Väterchen Frost. Und meiner einer ist auch da. Oder wie kann man jetzt aus Binärgewitter, kann man jetzt Binärschnee oder so? Vielleicht kommen wir da irgendwie.
Wintersturm.
Genau,
Binärgewintersturm,
Binärgewintersturmt hier bei eurer Lieblings-IT-Show zum Wochenende. Genau, schön, dass ihr alle wieder da seid, schön, dass ihr uns eingeschaltet habt oder uns in eurem Podcast-Gerät angeklickt habt. Und gibt's was Neues, Leute?
Irgendwas los? Einiges.
Einiges?
So viel los.
So viel los. Außer
fast
Schnee.
So, als wären nächstes Jahr. Schnee ist nicht so richtig los, aber es ist kalt.
Ja. Dann fangen wir doch mit unserer ersten Kategorie der Woche an, wenn ihr mir sonst nichts zu erzählen habt. Fangen wir Blast from the Past an. Da gibt's irgendwie, wir hatten Kommentare, dann hatten wir keine und jetzt haben wir wieder welche oder so ähnlich.
Geschichten genau, aus der Vergangenheit.
So. Es war ja so, wir hatten ja, die letzte Sendung sollte ja eigentlich Turbo Niklaus heißen.
Ja.
Und dann hat irgend so ein Ingo, hat sie, wie hat das sie genannt?
Niklas?
Falsch.
Naja.
Falsch, Ingo.
Und stellt sich halt raus, der Turbo Niklaus heißt halt Turbo Niklaus und der heißt halt nicht Niklas. Und dann,
es war wahrscheinlich spät oder zu früh am Morgen, irgendwas, keine Ahnung.
Es wäre ja auch okay, aber dann gibt es hier diesen Make-Food, der sagt, nein, aber wir müssen doch das anpassen, wir können das nicht falsch machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also dann haben wir das umbenannt. Und dann war das Problem, dass wir halt als Key für unsere Kommentare den Titel der Sendung benutzen. Und dann waren halt gewisse Kommentare wieder weg. Und es gibt aber so einen Trick und der nennt sich einfach in der Datenbank rumpfuschen und dann...
Das ist ein toller Trick.
Und dann
aber ist jetzt dokumentiert, dieser Trick, oder?
Das ist jetzt dokumentiert und jetzt könnte das der Ingo oder... der Make-Fu vielleicht auch selber machen.
Oder irgendjemand anders, der ist öffentlich dokumentiert, ne?
Ist das ja, bei GitHub? Aber du musst halt Access auf dieses SQLite-DB-File haben und das ist nicht...
Ich meinte, falls ihr auch ISO-Dingsy verwendet für Kommentare und mal wissen wollt, scheiße, ich habe meine URL verdingbaselt und muss die jetzt ändern, dann könnt ihr da jetzt nachlesen, meine ich. So.
Genau. Und I guess Shoutout an ISO, weil es also funktioniert echt gut und ist super einfach und irgendwie es läuft einfach und du kannst einfach in der Datenbank rumfuschen, das geht. Also, ich meine, geiles Tool.
Ja, ne, genau.
Also ich finde es gut.
Deswegen haben wir ja auch vor ein paar Jahren darauf umgestellt. Es macht,
und es ist irgendwie Datenschutz, das ist alles bei uns gehostet, bei Ingos Keller. In Ingos Keller, auf Ingos Keller, weiß ich nicht so genau.
Nee, im Keller auf Nixos.
Auf Nixos.
Auf Nixos, genau. Nixos.
Genau, beste.
Also. Bestes OS. Bestes Kommentarsystem, bestes OS. Bestes Keller.
Bester Keller auf jeden Fall.
Ja, Ingos bester Keller, ja.
Von den Top 3 Kellern von Ingos, ist das der beste Keller.
Ja, genau.
Schön.
Ja. So, ich weiß nicht, wer diese Mark-Uwe-Kling-Geschichte aufgebracht hat. Ich kann mich...
Ich hab das aufgebracht.
Hast du es letztes Mal gesagt?
Ich hab gesagt, dass Mark-Uwe Kling über Jeff Bezos und Elon Musk einen Comic machen will. Und stellt sich heraus, dass es ist jetzt quasi offiziell von Mark-Uwe Kling bestätigt worden mit Skripts dazu. Aber ich muss natürlich sagen, er hat das schon in dem Podcast Schreiben und Schreddern von ihm hat das irgendwo mal gesagt. Ich habe es aber jetzt nicht mehr, habe es spontan nicht gefunden, aber der hat es auf jeden Fall schon.
Das hat uns jemand in die Kommentare geschrieben. Das ist in den Kommentaren der letzten Sendung, hat jemand die Schreien und Schreddern Sendung verlinkt.
Ja, Marc.
Ja, das war ich.
Achso, du warst, Marc war das.
Ich habe da so, ich hab da Schreiben und Schreddern reingeschrieben.
Ja, ja, aber du hast, da ist auch der Link drin. Deswegen
ja, weil ich dir da reingeschrieben habe.
Ja, weil du gerade
sagtest. Ich weiß nicht, ob es genau die Folge ist, weil es gibt
so
vier Folgen.
Aha,
oder so.
Ich war gerade irritiert davon, dass du sagtest, aber ich habe den Link nicht gefunden. Und aha.
Ja, nee, den Link, also den genauen Stand, also die Minute in der Folge, wo er das gesagt hat.
Ja, das ist einfach,
glaube ich. Es ist, glaube ich, mit Ralf Rute das, das Ganze und das auch, also das, die Show ist sehr, sehr gut, weil sie beschreiben quasi in einem Podcast Comics, ja, und dass sie witzig sind. Ja. Und
es ist fast so witzig, wie wenn wir das Internet beschreiben. So.
Nee, das ist wirklich, wirklich gut. Das ist schon echt, echt witzig. Tatsächlich für das Format Podcast dann am Ende gemacht, ja. Das ist auch, ich würde sagen, es ist die beste Folge von Schreiben und Schreddern.
Also Schreiben und Schreddern.
Es ist, macht quasi so Interviews über, wie kann man kreativ sein und wie erzeugt man quasi lustige Sachen und so. Mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel Dota Care, Ralf Rute, Sarah Bossetti und so. Aber jetzt habe ich jetzt genug Werbung gemacht hier. Wir kriegen dafür noch nicht mehr Geld, deswegen sollten wir aufhören.
Ist doch öffentlich-rechtlicher Rundfunk da.
Wir sollten trotzdem Geld bekommen, oder?
Du hast sogar dafür.
Ja, aber du bezahlst doch schon Geld dafür. Ja? Reicht doch.
Ja, das, wir sollten diese, ich sollte wenigstens meinen Rundfunkbeitrag, nee, wer ist das, das andere Ding jetzt
ja,
wieder
ja,
bekommen.
Ja, nee, Rundfunkbeitrag, ist schon richtig.
Heißt es
ja,
so?
Ja, ja. Kannst ja mal anrufen und sagen, du hättest keine Gutschrift, du hast letztens Werbung dafür gemacht. Ob sie nicht was zurücküberweisen können von den, weiß ich nicht.
Wir haben sogar einen Link gemacht auf unsere Webseite.
Ja.
Sehr kommst schön. Du 2 Euro zurück oder so.
Das wäre in Ordnung, wenn die mir 2 Euro zurückschicken. Dann können wir das immer machen, machen wir immer so ein paar Dinger rein und dann sind wir reich irgendwann. Das kann ja jeder von euch machen, der Rundfunkbeitrag bezahlt, dann sind wir bestimmt bei 8 Euro schon.
So was zahle ich nicht.
Ja, dann ja,
ihr haltet
keine
euch
2 Euro
raus,
zurück.
Das ist nicht fair, was ihr konsumiert das ganze Zeug, aber nichts dafür bezahlen wollen.
Das stimmt.
Klar.
Finde ich nie okay.
Nee, also wir haben das ja auch. Das heißt einfach, wie heißt es denn? Tja, jetzt weiß ich nicht. Aber wir haben auch sowas, das heißt einfach anders. Das heißt nicht Rundfunkbeitrag.
Aber es wird nicht per Hand eingezogen, oder? Es kommt irgendwie, wird irgendwie anders.
Ja, es kommt finanziert. So eine Rechnung, ja.
Echt? Es kommt tatsächlich eine Rechnung?
Ja, es kommt so eine Rechnung und die zahlst du dann pro Haushalt. Und
that's in it. Der Schweiz. Das heißt bei euch, Abgaben.
Abgaben.
Rundfunkabgabe.
Heißt okay. Gut. Bei uns heißt Beitrag, da heißt Abgabe. Ist auch okay. Mhm. Sehr schön. Okay, haben wir geklärt, dass die Schweizer zwar nicht unseres bezahlen, aber irgendwie sowas Ähnliches haben es wahrscheinlich.
Ja, eigentlich, da kannst du mal fragen,
und
ob das du nicht von denen einfach trotzdem Geld wiederbekommst.
Genau, ihr müsst doch, ihr zahlt bestimmt weniger, aber eigentlich habt ihr doch genug Geld und müsst ein bisschen mehr zahlen. Dann könnt ihr auch unseres noch mitfinanzieren oder so.
Auch mitzahlen, ja.
335 Franken.
Im Jahr.
Ja, weiß ich nicht. Steht hier
ja, ja.
Wahrscheinlich.
Ich glaube im Jahr, ja.
So hat ja keinen Sinn im Monat, oder? Das sind ja zu viele Franken.
Das wären schon, pro Monat wäre schon viel, ja.
Ja, na gut.
Selbst für die Schweiz.
So, dann haben wir uns letztes Mal über Fefes Blog ausgelassen, was so hässlich aussieht. Sagt einer, ja, geht doch mit CSS. Sagen wir, ja, ist uns egal, oder? Also ich meine...
Ja, das Ding ist halt so, ich glaube, der, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, aber im Englischen gibt es doch irgendwie...
Was? Fremdschämen?
Nee.
Fremdschämen finde ich auch gut. Nee.
Ja, also
Fremdschämen
für Fefes Blog.
Fremdschämen für Fefe ist einfach schön.
Ja. Aus dem FF. nein, Pig with Lipstick.
Achso, ja. Einfach mit Mund
nicht,
anmalen. Einfach Farbe drüber, ja. Fertig.
Genau, ja, und so ein bisschen fühlt sich das halt so an, wenn du da halt so ein CSS drüber lädst und also
du
ich
mach der gleiche Shit.
Genau, und ich, also das wie nicht so, also ja, kann man, ist ein guter Einwand, aber es ist wie nicht mein Punkt auch.
Schön.
Warum, also schön kann man das, aber also ja.
Ist halt trotzdem nicht schön.
Es also hat halt trotzdem noch keine Features, nur weil du dann CSS laden kannst. Das ist so, ja. Mhm.
Du kannst einem Schwein Lippenstift drauf machen, doch es bleibt ein Schwein.
Genau.
Schreibt dir jemand im Wiki, in einem Forum.
Korrekt, ja. Da Lipstick
das
on a Pig.
Also genau. Das ist schon, ja, schon unterste Internetglosse da.
Genau. Also ich meine, es ist besser als nichts, aber es ist halt auch nicht gut.
Ja. Manchmal hätte man doch lieber nichts.
Ja.
No, ich bin gut, gleich wieder
so
da.
Viel zu dem. Aber ich dachte, wir erwähnen es nochmal.
Ja, stimmt. Ja, ja. Also ich habe mir das angeschaut. Manche sehen auch nicht so schlecht aus.
Ja.
Aber wenn man es dann liest, denkt man so, fuck, ist immer noch FIFA.
Was?
Ja, nee, deswegen.
Ja, aber das, was du ja gerade gesagt hast.
Lese ich ja diese Bildzeitung des Internets auch nicht mehr. Das ist irgendwie, das ist anstrengend.
Das ist schon, ja. Das kannst du machen, wenn du 14 bist vielleicht.
Ja, ja,
wenn du so auch auf hier 4chan unterwegs bist und sowas, dann ist das auch witzig. Ja,
ja, ja, ja, ja. Apropos Reddit geht an die Börse, habe ich irgendwo gelesen. Oder will ja, an die Börse gehen.
Machen die das? Und dann?
Na, weiß nicht.
Kriegen die Geld?
Brauchen Geld, ja. Wahrscheinlich machen die eine IPO, um Geld zu machen.
Und dann wird es besser oder wird's schlechter?
Weiß ich nicht. Dann haben sie erstmal Geld. Das ist ja auch
aber
schon
wofür
mal ein
Punkt. Brauchen die Geld? Weil die so viel Geld verlieren oder was?
Naja, also diese Hosting-Kosten sind schon nicht ohne wahrscheinlich. Und weiß ich nicht, wie viele Gimmicks sie verkaufen, ob sich das genug rentiert. Wahrscheinlich nicht.
Reddit Gold oder was?
Tja.
Gibt es noch?
Weiß ich nicht.
Nee, gibt es Reddit Gold noch?
Keine Ahnung, nicht genug für Reddit bezahlt bisher. Habe ich bloß irgendwo, ist irgendwo am Internet vorbei geflogen bei mir.
Mhm.
Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, oder? Dann zum Toter der Woche. Ich muss es ja so aussprechen, wie es hier
du
geht.
Du musst es richtig aussprechen,
ich habe deswegen extra Toter der Woche gesagt, obwohl es in dem Satz dann eigentlich falsch klingt. Aber gut.
Kannst auch Tote der Woche sagen, oder?
Kommen wir zum Toten der Woche.
Ja, Toten der Woche können wir auch lernen.
Ja,
okay. Ich kann das damit eintragen, wenn das besser funktioniert.
Ja, es sind so viele.
Was? Tote,
wir haben
ja.
Viele, viele Tote, ja.
Ja,
das
irgendwie
ist wohl korrekt.
Und, aber es sind Gott sei Dank keine echten Menschen diesmal.
Ist es so?
Ist mir jetzt beim Überfliegen, glaube niemand, kein Mensch dabei. Das erste hat wahrscheinlich Markus reingeschrieben, oder? Kommt es von dir? Nein? Ja? Nein? Vielleicht?
Aber Markus hat gesagt, er ist nicht da.
Oh, Markus ist nicht da. Dann,
ziehen wir es nach hinten, bis er wieder da ist. Wir hoffen, dass er nochmal zurückkommt.
Dann kommen wir zu dieser virtuellen Tour.
Genau. Fair. Also das ist auch kein echter Tod der Woche, sondern das ist quasi eine Sammlung. Oh, fuck, was passiert? Von diesen ganzen Toten, die wir auch, wo wir schon viele bei uns bei den Toten der Woche hatten. Das heißt Museum of Failure. Und es gibt da quasi, wenn du da hingehst, kannst du dir quasi anschauen, Sachen, die kaputt sind oder gestorben sind. Vielleicht aus einem guten Grund, vielleicht aus einem schlechten Grund. Auf jeden Fall sind sie tot. Zum Beispiel 3D-Fernsehen. Ja. Dann
schade.
Die,
Das finde ich schade. 3D-Fernsehen.
Echt? 3D-Fernsehen? Nein.
Ja, das vermisse ich auch absolut gar nicht.
Die ganze Zeit, ich wünsche mir immer quasi die ganze Zeit 3D-Fernsehen
zurück.
Nee,
so einmal im Jahr.
Brillen.
Genau, einmal im
Jahr.
Nee,
nie.
Wieso?
Keinmal im Jahr.
Ja.
Es gibt keinen Grund, es hat nie gut funktioniert.
Aber im Kino guckst du es dir schon an?
Nein, ich würde da immer Filme in 2D gucken, weil das ist doch totaler Quatsch. Warum sollte ich mir so eine beschissene 3D-Brille aufsetzen?
Okay, ich gucke das gerne, ab und zu mal.
Echt?
Also wie gesagt, nicht oft, aber so zwei, dreimal im Jahr mache ich das echt gerne. Weil das ist halt was man sonst nicht macht. Ich meine, 2D gucken ist ja irgendwie schon mal langweilig. Aber na gut, wir haben ja letztes Mal auch schon festgelegt, das kommt jetzt alles VR und AR und so, deswegen.
Das kommt wieder.
Ja, das kommt jetzt. Das wird dieses Jahr richtig, das geht los. Ja, von dem her habe ich das dann auch.
Ach so, ja, mit diesem Apple-Shit, oder? Mit diesem Apple-Brillen-Zeugs da. Okay, ja, genau.
Sony, Google TV Remote. What the frack? Okay, also es gibt echt Sachen, ja.
Die können ruhig tot sein,
ja.
Oder also Microsoft Bob und Google Wave und sowas, die sind da auch mit drin, wenn man quasi auf Technologie drückt. Und wie gesagt, das ist eine schöne Zusammenfassung, es sind natürlich nicht alle Sachen, die gestorben sind, aber es sterben die ganze Zeit so viele Sachen, dass man da quasi gar nicht hinkommt.
Ja, ja.
Zum Beispiel auch der Juicerio, oder könnt ihr euch noch da rein, ne?
Ja, ja.
Dieses scheiß Gerät, was irgendwie so eine
eine Fruchtpresse, aber in Scheiße.
Ja, genau, in Kacke. Und viel zu teuer. Und wo da quasi voll die krasse Technik drin war, was einfach nur richtig schlecht gemacht. Und darüber haben wir auf jeden Fall geredet.
Ja,
und solche Sachen sind dann quasi hier auch mit verlinkt. Auch Theranos, diese Frau, die irgendwie gesagt hat, dass sie, ich weiß gar nicht, was sie macht, ich glaube Blutanalyse oder sowas wollten sie machen.
Ja.
Was dann aber der super Fraud war einfach. Genau, und solche Sachen wie gesagt, ist ganz witzig, mal durchzuschauen. Sind nicht so viele drin. Immer noch
Phone-Fingers.
Phone-Fingers? Das ist irgendwo der gelandet.
Ja, sorry, ich gucke hier gerade durch. So manche Sachen braucht man wirklich nicht. Ja.
Genau, also das
guckt
ist wie gesagt.
Guckt euch das mal an, ja, es ist ganz
genau, gefällt. Guckt euch das doch ja. mal an, das ist schön. Ja, ja, ja. Passend dazu gibt es noch vom Archive-Team A Million Ways to Die on the Web. Das ist eine Page, wo sie, wo das Archive-Team mal so ein bisschen zusammengeschrieben hat, wie und warum Dinge aus dem Internet verschwinden.
Ja.
Also okay. Dinge im Sinne von zum Beispiel Web, hier GeoCities oder Friendster oder was haben sie hier noch? You're the Man Now Dog, MySpace. Und sie haben quasi hier die verschiedenen Gründe, wie das passieren kann, dass es verschwindet und entsprechende Beispiele dafür. Ist schön. Natürlich nicht schön für die Sachen, wenn man was länger halten will, aber schön mal so einen Überblick zu haben.
Electric genau. Face Mask. Also es gibt schon
Sorry. Ingo ist immer noch bei dem Museum.
Also ich bin auch hier bei der Boeing 737 hängen geblieben, weil das doch jetzt erst gerade wieder eine irgendwie
die fliegt die Tür
raus. Abgerissen oder so ein Scheiß.
Oder Fenster ist rausgeflogen, glaube ich.
Und das iPhone dann hinterher oder so, war das nicht so? Das so gab es auch diese Geschichte da. Genau. Ja, schön.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die werden noch produziert. Also das sagt
iPhones,
sagt,
ja. Die brauchen die noch.
Nein, ich meine
diese Flugzeuge.
Ach, die Flugzeuge.
Das wird sich auch irgendwann überleben.
Ja, ich meine, irgendwann gibt es die nächste Generation und so, aber.
Ja, irgendwann fliegen wir nur noch ins Weltall und nicht mehr durch die Gegend. Okay. Was ist noch tot? Bash.org ist tot? Echt?
Ja, Bash.org ist tot.
Also nicht, dass ich da jemals schon
das noch
drauf
kennt.
War,
das ist
aber was
diese Webseite, die IRC-Quotes gesammelt hat.
Okay.
Das ist echt schade, das war so früher. Das ist auch so, das ist so wie Fefe lesen, das ist so, wenn du 13 bist oder so.
Ja, aber das ist trotzdem ein Stück Internetgeschichte. Ja? Und ich war mal 13 und war mal auf Bash.org und deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig, weil es die Seite nicht mehr gibt. Gibt es noch German Bash?
Ich muss aber schon sagen,
ich glaube, German Bash gibt es noch.
Boah.
Nein, German Bash ist auch tot.
Oh no.
Oh
mein Gott, das ist jetzt echt überraschend. Wann war das?
Alle guten Dinge.
4. August 2021. Oh,
das ist schon lange nicht mehr vermisst.
Naja, also fairerweise muss man sagen, also bis du jetzt gesagt hast, dass es tot ist, habe ich sicher auch schon 10 Jahre nicht mehr dran gedacht, dass es überhaupt existiert.
Ja, German Bash war quasi das
Deutsche. Also so lange
Deutsche,
bist du auch schon keine 14 mehr dann sozusagen.
Ja, 13. Quasi. Es kommt quasi hin, ja.
Gut.
Nicht ganz, aber fast.
Okay, ja, gut. Genau. Also kann ich mich drin erinnern, war ich vielleicht mal drauf, aber hat mich jetzt nicht so. Aber es ist immer schade, wenn so ein Stück Internet-History verloren geht. Das ist natürlich immer schade.
Du warst bestimmt schon zu alt, oder?
Zu du alt. Ich war
Bash.org?
Zu alt für Bash.org, ja. Schon immer.
Irgendwas zu alt für Bash.org.
Ja.
Ja gut, das Internet hat schon zu dem Zeitpunkt durchgespielt.
Ja.
Wenn du schon alle Quotes gelesen hast, dann ist es natürlich
spannend. Ja, nee, man kriegt die einfach auch live mit, weil wenn man so alt ist, dann hat man ja alles. Also da
war
man
dabei.
Ja,
Ingo war dabei.
Man in allen Irgendwas gleichzeitig dabei.
Da war man einfach dabei.
Da braucht man nicht so einen bescheuerten Aggregator.
Ingo war dabei, ja.
Ja, auch dabei waren NFTs, und jetzt braucht man sie nicht mehr, das hatten wir ja schon. Und deswegen sagt X jetzt, egal, brauchen wir nicht mehr. Groß eingeführt die Funktion, Leute dafür zahlen lassen, aber hey, wer braucht schon NFT-Profile-Pictures?
Also, ja, ich meine, also ich meine, ich finde es gut, das ist so richtig dummes Feature. Man versteht nicht, warum sie es überhaupt gemacht haben.
Weil es ging und weil es kurzzeitig Geld in die Kassen gespült haben. Und du weißt, das brauchen die ganz dringend.
Für Geld machen die alles. Gut, ich auch. Aber
ist so.
Kannst du,
Aber ich glaube, jetzt wird es deaktiviert, weil erstens bringt es kein Geld mehr und zweitens ist es quasi Technical Debt, die da auf jeden Fall mal abgeschafft werden kann.
Genau, das ist vermutlich super, super viel Code für nichts.
Ja. Das ist da so ein bescheuertes Bild aus irgendeinem Ethereum
ja, ja.
Blockchain rausgezogen.
Super kompliziert, um ein JPEG im Web anzuzeigen. Ist halt so.
Das ist wohl korrekt, ja. Anstatt dass du einfach dieses Bild als Ding hochlädst, musst du es halt über diesen anderen Shit machen.
Genau, über diesen anderen Service, über das super komplizierte Protokoll und dann irgendwie, ach.
Ja, und dann kriegst du aber nochmal ein Häkchen dafür, dass du das hast oder so. Ja, ich weiß nicht genau.
Voll gut.
Weil du könntest ja auch die Bilder einfach kopieren und dann.
Ja. Genau. Genau. Ja. Also,
ich glaube, es ist in Ordnung. Aber kommt man noch auf Twitter jetzt? Ich glaube nicht, oder? Also wenn man keinen Twitter-Account hat, geht es nicht mehr.
Ach so, das kann
das sein. Das geht schon ganz lange nicht mehr.
Ja, das ja, kann, ja. Ja, oder du scrollst ein bisschen und dann so wie bei anderen Seiten und musst du dich anmelden. Ja,
so wie
oder
bei
sowas.
Instagram oder so, wo ja, du dich dann ziemlich schnell einloggen musst, bevor du überhaupt irgendwas siehst.
Aber, ja.
Nee, ich komme immer bloß auf dieses Twitter-Sneak-Preview. Ich weiß nicht genau, vielleicht liegt es an irgendwelchen Privacy-Sachen, die ich bei mir noch aktiv habe.
Das kann natürlich sein.
Tweet-Sneak. Aber ist bei mir auch, also ich sehe da nichts mehr drin. Deswegen ist mir auch egal. Also immer, wenn mir jemand irgendwas auf Twitter schickt, dann kann ich nur, ich kann nur Screenshots mal angucken von Twitter.
Ja. Es reicht ja auch, also
ja.
Wenn's lustig genug ist, hat jemand einen Screenshot gemacht und sonst war es vielleicht einfach nicht gut genau. genug.
Oder hat es irgendwie genau. anders befreit und in ein anderes Format gebracht, ja.
Ja, oder einfach diese zwei Zeilen Text irgendwo anders hin kopiert. Das stimmt wohl, ja. Mhm. Genau, was gibt's noch? Was ist noch gestorben? Tachiyomi.
Gesundheit.
Und zwar ist das, danke. Es ist quasi ein Manga und Bilderreader auf dem Desktop wohl auch und auf ein Android-Tablet. Und das war eigentlich zu der Zeit, wo es quasi das aktuell war das immer so das, was man haben wollte, wenn man sowas sich wenn man sowas gebraucht hat. Und jetzt wurde quasi die Entwicklung angestellt, ich glaube, wegen irgendwelchen Cease and Desist Letters und sowas quasi.
Das irgendwelche ist Legal-Zeug-Stuff.
Legal-Sachen, genau.
Ach ja. Ja, das ist echt ein Problem. War das irgendwie ein Open-Source-Client oder war das einfach?
Genau, das war komplett Open-Source, das war das Besondere, genau. Und wie gesagt, jetzt Entwicklung eingestellt. Es gibt ein paar Forks und Alternativen und so, aber quasi kein offizielles Ding mehr von den offiziellen Entwicklern. Das ist quasi das. Oh, warte mal, irgendwas ist hier jetzt was verrutscht. Und, ich muss mal die Sachen, die gehören hier irgendwo noch in die, aha, in die News sind, mit rein.
Das sind macht gar keine Sinn. Toten.
Ja. Genau, das war's. Ist der Markus schon wieder da?
Ja, so, genau, hey, dann bin ich rechtzeitig wieder da für
Open Source. Warum ist Open Source tot?
Echt mal, erzähl doch mal.
Weil wir seit 50 Jahren freie Software haben und seit 30 Jahren Open Source. Mhm. Und es ist viel gelaufen, aber es kann besser laufen. Und deswegen gab es jetzt die Ansage, lass uns darüber reden, dass Open Source eigentlich tot ist. Es wird komplizierter, die Lizenzen funktionieren nicht so, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Unsere eigentliche Idee von Open Source, die ganze Zeit eine Diskussion. Und wir kennen ja alle diese schönen Bilder, alle verlassen sich auf Open Source, aber keiner kümmert sich drum. Und
dieser eine Dude da im Internet, der das Ganze alleine umsonst da dieses eine wichtige Teil in deinem Stack pflegt.
Mhm. Ja,
ich
genau.
Ich glaube, was wir brauchen, ist Open Source 2.
2.0. Ja, und dieses 2.0, das will man nicht machen. Und deswegen sagt Bruce Perens, der eben auch ein Mitbegründer der eigentlichen, der Version 1 von der Open Source Bewegung ist, sagt er, es geht um einen Neustart. Und der Neustart, der soll nicht einfach Open Source 2.0 oder freie Software 3.0, sondern ein bisschen komplizierter sein, weil wir wollen mit einbeziehen, dass mit persönlichen Daten vernünftig umgegangen wird. Wir wollen mit einbeziehen, dass auch in so neuen Anwendungsfällen oder neuen Setup-Varianten wie Cloud Computing sich ordentlich um die Open Source Software gekümmert wird und es nicht so ein Katz-und-Maus-Spiel gibt, wie das, was wir gesehen haben zwischen Elasticsearch oder MongoDB war es, glaube ich, die Lizenzen geändert haben, um irgendwie mehr Gerechtigkeit zu bekommen zwischen dem, was die Cloud-Provider an Gewinnen aus ihrer Software ziehen und das, was sie davon sehen. Ja, oder das, was HashiCorp jetzt gerade macht mit seinen, also diese Business Source Lizenz, auf die dann jetzt viele gegangen sind, meinst du?
Ja, genau. Und Anlass für dieses Ganze ist, dass es da einen schönen Artikel auf Heise drüber gab, den habe ich dann verlinkt in den Shownotes und ja, diese ganze Open-Source-Diskussion ist omnipräsent und total wichtig, sich dessen bewusst zu machen, wie man das in Zukunft noch besser vorantreiben kann, um die eigentlichen Ziele von Open Source zu erreichen. Weil ohne offenen Code gibt es keine offene Gesellschaft. Also eigentlich ein grundsätzliches Interesse haben wir alle daran, gerade auch wenn es darum geht, dass wir in diesem Land, was der Digitalisierung so deutlich hinterherhinkt, jetzt die Digitalisierung voranbringen wollen, dann will man das gesellschaftskritisch gesehen eher auf Basis von Open Source und offenen Schnittstellen als davon, dass da ein paar, meistens sind es ja nur ein paar wenige, Softwareanbieter sich mit Closed Source positionieren können. Und letztendlich muss man auch sagen, der Grund, warum das mit der Digitalisierung so langsam vorangeht, ist Closed Source, weil wir einfach in ganz vielen Verwaltungen so Individuallösungen, die von der Software-Klitsche nebendran programmiert wurden, die aber keine offene Schnittstelle haben und auch die mal nicht kurz gebaut werden kann und der Code liegt nicht da, dass es auch keine Initiative machen kann, die Schnittstellen bauen und so weiter und so fort. Also nicht Open Source zu haben, ist ein Grund, mit ein Grund für unsere Bedrulle, in der wir sind.
Ja, das stimmt und ich meine, ja, auch die öffentliche Hand könnte da mehr tun. Ich meine, sie fangen ja so ein bisschen an, so ein paar zarte Pflänzchen gibt es eigentlich überall. Ja, offene Repositories oder auch das tatsächlich jetzt diese verschiedenen Funds, die sie aufgesetzt haben, aber das ist halt bei weitem nicht genug. Also es ist schön, ist vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist bei weitem nicht genug. Also
es geht zu langsam. Es ist dieses Public Money, Public Code hätte schon viel länger zünden müssen und es ist doch erstaunlich, dass obwohl es Initiativen gibt und auch dieses Wiederverwenden von Software zwischen verschiedenen Gemeinden offensichtlich gar nicht mal so eine blöde Idee ist, dass es da so viele Vorbehalte gibt und trotzdem immer wieder so viel Lobbyarbeit erfolgreich ist, dass es dann eben nicht dazu kommt, dass die Sachen offen bewirtschaftet werden.
Ja, und was schlägt er jetzt vor, was wir machen sollen? Also das ist jetzt mir noch nicht ganz klar. Okay, also das Alte funktioniert nicht mehr, wir brauchen was Neues und das ist auch immer noch wichtig. Also es ist jetzt keine Totengräberstimmung, so viel habe ich verstanden, aber was ist jetzt die Lösung?
Die Lösung ist, eine Diskussion über ein Nachfolgekonzept anzuzetteln. Dieses unfertige Konzept, was er hier in den Raum stellt, dient als Weckruf und soll die Diskussion darüber anregen. Deswegen gibt es auch noch keinen richtigen Namen, weil es eben nicht so ist, dass er sich hinstellt, hier, ich habe die Lösung gefunden, sondern er sagt, Leute, wir müssen uns als Open-Source-Community Gedanken darüber machen, dass wir nicht immer nur hinterherrennen oder dass wir jetzt mal wieder aufhören, hinterher zu rennen, sondern dass wir jetzt eine Vision entwickeln und wenn wir diese Vision formuliert haben, eine Strategie dazu entwickeln, wie wir die erreichen können.
Okay. Okay, was war jetzt, was war der Name nochmal von dem?
Open Source 2.
Open Source 2.0. Nein, eben, es gibt noch keinen Namen.
nein, du hast gesagt, er sucht ja nach einem Namen und er weiß noch nicht, wie es heißt. Ich weiß genau, wie es heißt Open Source 2. Nee. 2.0, Entschuldigung.
Nee, das ist langweilig.
Okay, Post wie wär's 3.0? Ich überspringe einfach 2.0
komplett. Also er hat als Arbeitstitel hat er Post Open Source gesagt.
Open Source von der Post brauchen wir nicht. Nee.
Ist das dieser E-Post?
E-Post Open Source.
Genau, das hatten wir schon mal durchgespielt. Das war blöd.
Gar nicht mal so gut.
Nee, Post Open Source klingt auch so apokalypsemäßig. Also das
ja, genau. So Open Source vorbei, jetzt gibt es nur noch Post Open Source und hier ist alles scheiße.
Ja, genau. Das klingt einfach, nee.
Ja, zumindest in meinen Ohren nicht. Zombies, Zombie-Lizenzen, irgendwie was von allen Leuten abgerippt, von großen Firmen und so. Und das ist jetzt Post Open Source und wir haben keine Wahl, da muss ich einfach damit leben. Das habe ich tatsächlich gedacht, wo ich nur die Überschrift gelesen habe. Von daher ist schön, dass du nochmal aufgeklärt hast für mich.
Ja, also. Da kann er mal eine Marketingabteilung fragen, vielleicht finden die
vielleicht
einen
super
Namen
Open Source. Das ist nicht nur Open Source, das ist super Open Source, das hat diese ganzen extra Features. Oder Open Source Plus.
Ja. Open Source Plus, oh, das ist gut.
Im Abo, das kriegst du dann im Abo.
Das ist im Spar-Abo, kriegst du jeden Monat Open Source mit.
Kleine technische Frage. Open Source Plus, würdest du das Plus ausschreiben oder so als Pluszeichen?
Ich würde es tatsächlich als, mit, Plus, also als Plus direkt ranhängen.
Open direkt Source. Ran.
Aber das sieht komisch aus. Nee, ich würde es Plus schreiben. Nee, jetzt wo ich so sehe.
Plus das ist schon ausgeschrieben, ne?
Nee. Ja, Open Source Plus. Ja, das ist genau.
Nee.
Open Source Plus, ja.
Wir schlagen das mal vor.
Ja, genau. Schickt es doch einfach mit dem Typen. Wir haben zwei gute Namen und er soll sich für den zweiten entscheiden. Open Source Plus. Weil es ist ja Plus andere Sachen, also plus dieses, was hast du gesagt, Freiheits, Menschenwürde und sowas. Was ist das?
Menschenwürde
ist sowas. Genau, ja. Das ist immer gut, wenn du nach Menschenwürde sowas, irgendwas, vielleicht. Es kommt immer gut.
Nee, ich weiß nicht genau. Ich habe, wie gesagt, ich habe nicht so richtig zugehört, was
irgendwas Menschenwürde, was weiß ich nicht so genau, was es ist und so.
Was war das noch?
Brauchen wir das?
Schon in Ordnung.
Okay, alles klar. Jedenfalls das da alles mit reinmachen. Das sind die ganze, das ist das Plus, was du dann bekommst. Also Open Source mit Plus diese anderen Features.
Ja, und das machen wir einfach bei allem so. GPL Plus und
ja, gibt's ja. GPL 2 Plus gibt's ja schon.
2 Plus.
Das ist dann quasi entweder die 2 oder halt was auch immer danach die GPL ist.
Ja. LGBT.
Siehst du, da funktioniert das ja wohl. Cool. Ja, dann haben wir schon mal einen Namen. Dann kannst du jetzt nur noch
sehr schön.
Ja,
dann kann er sich jetzt noch werden. Content ausdenken.
Dann holen wir jetzt auf.
Genau. Endlich haben wir das gelöst, ja.
Schön. Okay, nee, also ich find gut, dass er eine Debatte anstößt. Ich weiß noch nicht, wo das hingehen soll. Also ich seh da jetzt nicht, dass da jemand rausspringt und sagt, ja, wir können das jetzt alles besser machen und wir müssen nur an der Schraube drehen. Also das ist, ja, dreht sich ja jetzt schon
die
länger.
Die große Frage ist ja, ob eine Lizenz das ändern kann oder wie das Neue eigentlich aussehen muss. Also müssen wir eine neue Community, die sich anders gegenseitig unterstützt, aufziehen? Oder worauf läuft das hinaus? Ich bin da bei dir. Aber das haben so Diskussionen ja an sich, dass man das vorher nicht absehen kann. Deswegen muss man sie halt anzetteln, die Diskussion, um mal zu gucken, was dann kommt.
Ja, gut. Gucken wir mal, wie sich auch die größeren Player dazu dann stellen und ich meine, da muss ich auch die Linux Foundation oder sowas mal äußern. Ansonsten ist die Diskussion eventuell auch schneller tot, als einem das lieb ist.
Ja.
Dann war das nur so ein kleines Strohfeuer, dass wir uns alle mal kurz bemitleidet haben. Ja, es geht so nicht weiter und ist alles scheiße. Aber machen tun wir auch nichts und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Von dem her mal gucken, was diese Diskussion bringt, wer sich da einschaltet und ja, was dann halt rauskommt, wenn was rauskommt. Aber als Toten der Woche hätte ich das jetzt nicht gleich bezeichnet.
Klar, ach komm, man muss ja hier irgendwie auch für die Aufmerksamkeit sorgen.
Ja,
oder?
Stimmt.
Also, okay, okay. Gut. Okay, du wolltest.
Ansonsten guckt hier ja keiner.
Okay, gut. Wenn du es so siehst und sagst, du wolltest jetzt nur mal, wolltest auch mal unsere Hörer anstacheln, sich an diese Diskussion
genau,
zu beteiligen.
Ja, genau. Das ist unsere Variante des Clickbaits.
Okay,
gut. Und als ob jemand auf unsere Shownotes klicken würde, das macht dann niemand, oder?
Doch, bestimmt.
Okay. Klar.
Danke. Und ansonsten danke könnt ihr euch klicken. Natürlich auch in den Kommentaren, wir haben ja schon gesagt, ist so, alles super bei uns, dran beteiligen.
Verewigen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir mitbekommen, dass ihr irgendwas lest, weil wir haben für diese Sachen keine Stats oder irgendwas.
Nee.
Das heißt, ihr müsst uns das sagen.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das ist Untote der Woche.
Und da haben wir auch direkt einen. Und ach, das ist der Hacker-Paragraph. Der ist
Hacker,
immer noch nicht tot.
Das Quatsch,
ja. Ja, und sensationell, er wurde ausgelegt wie selten zuvor. Da ist nämlich jetzt jemand verurteilt worden, weil er ein Passwort in das Login-Formular von PHP MyAdmin eingegeben hat.
Ja.
Wow. Mhm.
Was?
Das ist ein Hacker-Tool.
3.000 Euro zahlen irgendwie, weil sich mit einer irgendeiner Kundendatenbank beschäftigt hat oder mit irgendeinem Programm, ne? Und dann aber durch das Einloggen gesehen hat, dass diese Software irgendwo anders hin telefoniert und dann gedacht hat, naja, guck ich mal, was das für ein System ist. Und ja, turns out, das System ist halt nicht nur für die Firma da, für die er gearbeitet hat, sondern da waren irgendwie alle Kundendaten drin und dann hat er das der Firma gemeldet, dass sie da unsicher sind und die hat gesagt, du böser Hacker, ich verklag dich. Und hat gewonnen.
War das nicht die Kundendaten mit Klartext-Passwörtern? Also, dass da quasi alle Passwörter von allen Leuten in Klartext irgendwie drin standen oder so?
Na, ist auf jeden Fall mit einem sichtbaren Passwort auf diese Datenbank gekommen und hat dann die verschiedenen Kundendaten, also 700.000 Kundendaten irgendwie gesehen. Aber ich finde es halt frech, wenn man dann, gut, ich kenne jetzt die Beziehung zwischen der Firma und diesem IT-Dienstleister nicht, aber so nach dem Motto, er hätte ja jetzt auch einfach alle Daten absaugen können und sie ins Darknet stellen verkaufen können oder so. Ja. Hat
das
er nicht gemacht.
Das wäre wahrscheinlich günstiger gewesen.
Ja, ja, da hätte man noch was rausgekriegt, ja.
Genau, also der Richter mit diesem Tagessatz, der will doch eigentlich auch zu verstehen geben, du, besser ist, wenn du das nicht als öffentliche oder als ehrliche, mit Klarnamen benannte Responsible Disclosure machst, sondern einfach als Anonymous Disclosure, weil ja, dann kann ich auch keiner belangen.
Du kannst, das kannst du verkaufen im Darknet und dann bekommst du 3.000 Euro, statt dass du 3.000 Euro zahlst.
Ja.
Das ist Win-Win. Hm. Und gehackt werden sie dann halt auch.
Ja. Ja.
Das also, ist so gut.
Also die Firma, das stimmt, ja, der würde ich nächstes Mal nix, also die haben sich ja jetzt selber auch ins Knie geschossen, oder? Also jeder, ja,
können wir die,
jeder wird
die
ja jetzt
Modern Solution.
Ja. Modern Solution, genau.
Mhm. Ja. Und was machen die?
Keine Ahnung. Also diese, dieses eine...
Naja, auf jeden Fall nicht moderne Solutions. Das schon
modern, modern Solutions of the Past vielleicht. Wie sowas.
Genau.
Ich finde... Ja, sorry.
Ja, sie haben doch jetzt mit der Aktion festgelegt, dass sie gegen alle dann auch vorgehen werden und jeder, der jetzt nochmal eine Sicherheitslücke bei denen finden würde oder jetzt vielleicht auch aktiv sucht, wird dann doch hoffentlich einen anderen Weg gehen. Als, ja.
Wie ist es, wenn du quasi aus den USA quasi da als Firma unterwegs bist und dann das nutzt? In Deutschland wirst du da auch nach einem Hackerparagraphen in Deutschland belangt? Wie funktioniert das?
Ja, wenn sie dich finden und wenn du hier einreist, dann hast du wahrscheinlich, solltest du halt nicht da tun.
Du wirst direkt von der Polizei beim
Flughafen
abgeholt. Eingesnackt.
Ja.
So ein bisschen fragwürdig, ob es dich ja, also vermutlich wird sich niemand dafür ausliefern, aber wenn du halt dann da bist, dann
3.000 Euro.
Also, falls das diese modernsolution.net ist, dann bin ich überhaupt nicht überrascht, dass sie gehackt wurden.
Ich meine, der Richter hat sich ja auch noch so ein bisschen, hat ja gesagt, er kann nicht über Gesetze entscheiden okay, ja, und das Gesetz ist halt jetzt so und deswegen verknackt er denjenigen auch und ja.
Aber
das
also
Lustige war, dass sie als erstes den Fall abgelehnt hatten und dann sind sie aber vom Verwaltungs- oder von der übergeordneten Instanz, ich habe nicht mehr ganz im Sinn, wer das war, dazu gezwungen worden, dieses Verfahren zu führen. Also dieser Richter, der dieses Urteil jetzt gesprochen hat, hat das offen, so ließ es sich für mich als Laien, wider Willen getan. Ja, es ist schon absurd. Also es wird wirklich Zeit, dass da was geändert wird.
Ja. Sie werden auf jeden Fall in Berufung gehen, aber ja. Eigentlich muss dieses Gesetz weg. Das hatten wir ja auch schon mehrfach. Das ist eigentlich Quatsch. Also auch, dass jeder Admin oder jeder, der einfach mal irgendein Tool ausprobiert, ja eigentlich schon nach diesem Ding, also selbst wenn ich ein Nmap loslasse auf Server, die nicht mir gehören, bin ich ja eigentlich schon nach diesem Hacker-Paragraphen. Ja, weiß
Ingo,
ich, mache ich nie natürlich. Also,
nein, aber hier, hast du das gelesen, wenn du dein Nmap laufen lässt, obendrein sei ihm der Datenbankzugriff nur durch ein tiefes Verständnis über Programmiersprachen und Softwareentwicklung möglich gewesen.
Ja.
Wenn du jetzt Nmap laufen lässt, dann hast du ein tiefes Verständnis über Netzwerk und Softwareentwicklung, Ingo. Und
natürlich.
Das ist natürlich
das ist ein Problem.
Schon kriminell.
Ja.
Also
ja, das ist quasi wie eine Waffe. Die Waffe, die du auf andere Leute Computer hältst, um die auszuspionieren.
Genau. Das ist, also ich finde das sehr kritisch, Ingo, wenn du so etwas
machst. Deswegen mache ich sowas ja auch nie.
Ja.
Würde ich nie tun. Nmap würde ich nie in meinem Leben verwenden, weil ich weiß ganz genau, es ist gefährlich.
Genau. Es ist gefährlich für dich, für andere, für Kinder in deiner Umgebung.
Für jeden,
das ist so wie Rauchen, oder? Das so
ja, genau. Innosix machen die übrigens auch, diese Modern Solution, die machen Dropshipping für Vapor Solutions. Also Rauchen ist vielleicht, die Leute sind.
Ja.
Kann man sich dann überlegen.
Ich hoffe irgendwie fast,
dass
es nicht die sind, die ich hier verlinkt habe, aber
modernsolutions.net, ich glaube schon.
Sieht halt leider auch echt so aus. Ist halt,
mit 10 Jahren Erfahrung.
Ja. Aber in was?
Drei Sicherheitsstandard haben sie.
Mhm.
Gut, also bei diesem Urteil denkt man sich, es ist doch hoffentlich alles ein Scherz, aber leider nein. Wie gesagt, das ist Gesetz in Deutschland und das gehört dringend abgeschafft.
Mhm. Ja, guck mal, aber die sind ja auch redundant aufgestellt, zum Beispiel redundante klimatisiert. Also.
Ich bin auch redundant klimatisiert, von links und von rechts.
Ja. Also wenn die das, die wissen, was sie tun.
Absolut. Ja. Gut, das nächste. Oder sind wir durch?
Nee, fertig.
Hacker-Paragraphen.
Fertig. Ja. Hacker-Paragraphen vorbei. Gut. Das nächste.
Das verstehe ich nicht. Ja.
Also pass auf, stell dir vor, dein Windows stirbt. Ja? Blue Screen of Death, nichts geht mehr. Wie wär's, wenn quasi aus diesem Tod ein Linux entsteigt?
Say what now?
Also, ja, also quasi der Untote ist das Linux, was aus der Leiche des Windows aufsteigt. Ohne neu zu starten, wohlgemerkt. Das ist quasi der Trick. Ich habe den Artikel verlinkt von Tom's Hardware, wie man mit einem Driver-Hack es hinbekommt, dass nachdem Windows gebluescreened ist, ein Linux bootet. Und
ja, da kann man einfach direkt weiterarbeiten, ja?
Ja, okay. Ja, genau. Aha. Frage ist halt, warum du nicht direkt Linux gebootet hast, aber das ist ja was anderes.
Ja, manchmal hat man ja keine Wahl. Also soll ja so Leute geben, die irgendwie bei komischen Konzernen arbeiten, aber dann sollte man ja auch da kündigen und sagen, hier, leck mich doch. Ich will Linux benutzen. Ein. Genau, ja. Aber genau. Wenn man das nicht hat, dann kann man das vielleicht ein Umweg sozusagen. Die Admins alle mal anspitzen. Hier installiert man diesen coolen Treiber und das nächste Mal, wenn ich dann einen Bluescreen habe, habe ich endlich mein Betriebssystem dabei. Ja, ich finde, genau. Das ein valider Grund.
Das Feature nennt sich Bugcheck Callback. Das ist wohl die Möglichkeit, quasi nachdem was passiert ist, kannst du quasi so ein Callback machen und dieser Callback kann dann zum Beispiel irgendeinen Prozess starten und in dem Fall halt einen Linux.
Okay, super wichtige Frage. Can it run Doom?
Das wahrscheinlich, warum
stimmt.
Nicht?
Ich meine, das kann ja auch dein Taschenrechner Doom laufen lassen.
Ja, genau, also, aber
alle können sie Doom.
Achso, dass du anstatt ein Bluescreen kriegst, dann einfach Doom.
Ja, du bekommst ein Bluescreen
to Doom.
Und dann startet dieses Doom und dann kannst du Doom spielen.
Ja, auch dann gut. Hast du wenigstens was von dem Bluescreen, ja?
Ja, ja, wunderbar.
Ich meine, das wäre eine Win-Win-Situation. Ich fände das gut.
Das fände ich auch super.
Ich würde das kaufen.
Ich sage es auch. Ich würde es auch kaufen.
Das musst du nicht kaufen, das ist Open Source. 2.0.
2.0. Oh.
Siehst
oder
du?
Open Source Plus. Oder Open Source Plus. Das ist ein guter Name.
Das ist Doom Plus Plus.
So. Ja, genau. Das ist quasi der Untote. Der Untote ist quasi hier das Linux, was dem Windows entsteigt dann.
Ja, das ist cool. Das ist schon ein bisschen Leichenflatterei, aber es ist ganz nett.
Aber
ich finde es super nice, Alter.
Ja. Okay. So. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Ei der Woche.
Ja, eine Woche in der Hoffnung, dass unsere AI die versteht, was der Ingo meint.
Wenn ich AI der Woche sage, scheint das nicht zu verstehen, aber Ei der Woche.
Nee, ist ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig.
Ja. Ich meine, wenn da nur AI steht, dann ist es auch Ei. Verstehe ich auch schon. Also, unser Ei der Woche, wer legt es?
Diesmal ist es, ich habe drei Sachen zusammengesammelt und zwar drei Sachen, die ich ganz interessant fand. Einmal, das ist jetzt hier quasi nur so ein Preview, aber ich finde die Idee ganz cool. Und zwar die Möglichkeit, aus einem GitHub-Repo ein komplettes Wiki zu machen durch AI. Und dann hast du quasi TensorFlow und dann gibt es quasi für TensorFlow das Wiki mit all den Beschreibungen, mit Unterpages, was das alles kann, wie das funktioniert und wie das zusammenhält. Und das, was da jetzt quasi rausgefallen ist aus diesen Examples, das sieht schon sehr, sehr cool aus eigentlich. Und für solche Anwendungsfälle, so Zusammenfassungen, Aggregation und irgendwie sowas, funktionieren diese Sprachmodelle ziemlich gut, sind ja quasi eine Art Kompression. Wiki ist vielleicht da ein guter Ansatz, das hinzubekommen.
Also ich meine, das fällt mir auch immer fällt mir auch immer auf, wenn man sagt, man will eine E-Mail zusammengefasst haben oder hier, man will den Inhalt dieser Podcast-Folge zusammengefasst haben. Das ist schon echt krass, was dabei rauskommt.
Ja, so viel besser, als was wir da damals, also vor diesen Sprachmodellen, die gut funktioniert haben, was da noch rausgekommen ist. Ja? Also die Zusammenfassungsalgorithmen, die waren einfach immer richtig scheiße. Und das da kommen jetzt gute Sachen schon raus. Und deswegen hier quasi in Wiki-Form dann ein komplettes Repository.
Die wollen aber $4.
Die wollen irgendwie Geld dafür haben.
Generierung.
Aber man kann sich das schon mal anschauen, was die da so machen für die, für so Sachen wie TensorFlow. Also wenn du quasi das Wiki von TensorFlow dir mal anschauen willst.
Für Dinge, die es halt schon gibt, ja.
Genau, die haben so ein paar Sachen, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob es oder für ein Visual Studio Code, das Repo. Genau, also wie gesagt, ich finde das ganz cool, auf jeden Fall einen coolen Ansatz und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
Mutable AI. Okay, das nächste ist ein bisschen creepy, muss ich.
Ein bisschen creepy.
Ehrlich gesagt aber, sagen. Ja. Ja,
neues KI-Modell, so sagen können, wer in den nächsten 4 Jahren stirbt. Also, solche und Modelle.
Das schickt dann auch die Drohnen gleich selber los, damit es halt einfach eintritt.
Damit passiert, dass, wie das funktioniert. Genau.
Die 4 Jahre sind jetzt gleich abgelaufen. Ich muss da mal die Killer-Drohne
losschicken. Du bist leider immer noch nicht tot. Well, shit.
Das ist wirklich schade, dass diese DJI-Drohne jetzt genau dir auf den Kopf gefallen ist, nachdem ich predicted habe, dass du stirbst.
Mysteriös.
Das ist aber.
Also diese Modelle, wann quasi wer stirbt und sowas, das gibt's ja schon relativ lange. Das Besondere quasi an diesem Modell ist wohl, dass es viel genauer ist als die vorherigen Modelle, also viel besser voraussagen kann, wer in den nächsten 4 Jahren stirbt. Und genau, das ist quasi das Besondere davon.
Was sagt es? Also es geht nicht darum, irgendwie, was weiß ich, Helene Fischer stirbt in den nächsten 4 Jahren, also nicht irgendwelche Leute, die man kennt, sondern allgemein, es sterben so und so viel 18-Jährige, es sterben demnächst so und so viel 100-Jährige, es sterben so und so viele Leute, die mit dem und dem Beruf an der und der Stelle wohnen oder so. Oder was macht das Ding?
Du gibst tatsächlich da ein. Hat dieses Modell jetzt hier in dem Beispiel Zugriff auf 6 Millionen dänische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gehabt und dort entsprechend Wohnort, Ausbildung, Beruf, Einkommen.
Ja, aber gut. Ich dachte gerade, ich wäre weg.
Aber nee, er ist weg, weil er sein Internet ist.
Bin ich weg?
Ein bisschen kaputt. Ja, aber ich glaube, die Idee ist, dass du halt da deinen Lebenslauf im Prinzip eingibst in dieses Modell und dann sagt dir das Modell, du stirbst.
Du stirbst.
So, bin ich wieder
keine
da?
Ahnung. Ja. Jetzt ja. Bist du wieder da.
Okay, alles klar, keine Ahnung. Alles ein bisschen kaputt. Ja, das Modell wurde trainiert auf 6 Millionen dänische Staatsbürgern mit Wohnort, Ausbildung, Beruf und so weiter. Und quasi mit diesen Informationen konnte es dann danach relativ genau sagen, mit deinen Inputs quasi, ob du in den nächsten 4 Jahren stirbst.
Okay, also man will das vielleicht nie ausprobieren?
Doch.
Habt ihr es ausprobiert?
Vier Jahren sterben.
Nein, man kann das nicht. Ich glaube, das ist hier so ein Studiending und so. Man kann es nicht
direkt ausprobieren. Hätte ja sein können. Hier, gebe an, was für einen Beruf du hast, wie alt du bist, wo du wohnst. Dann sage ich dir, ob du die nächsten 4 Jahre stirbst oder nicht. Mhm. Mach kannst mal gucken, ob du deine Bucketlist, ja, und dann.
Ob du im Death Note mit drin stehst, ja.
Nice.
Tja. Okay. Bisschen creepy.
Creepy, ja. Aber wie gesagt, diese Modelle und quasi diese Voraussagesachen, die gab es ja schon vorher. Das Besondere ist halt nur, dass es jetzt genauer geworden ist. Mhm. Und ja, dass mal wieder passiert ist. Und diesmal mit einem Transformer-Modell basierend auf GPT. Sowas wie GPT quasi. Und ja.
Ja. Gut, das nächste ist dann wieder das, was wir schon lange sagen, Automatisierung und KI kostet Jobs.
Sagen wir das lange? Erstens. Ja,
bestimmt.
Lange. Zweitens sagen wir das.
Auf jeden Fall. Es kostet Jobs und schafft irgendwo anders neue vielleicht.
Ich hätte jetzt gedacht, das macht irgendwelche Leute effizienter und dann kann man quasi mehr Arbeit schaffen in der gleichen Zeit mit den gleichen Leuten.
Ja, das stimmt. Ich habe mir auch letztens wieder ein Skript schreiben lassen, so nach dem Motto, ach, ich mich jetzt selber irgendwie, ach komm hier, schreib mal eins für mich, passe ich noch irgendwie 3 Dinge an. Läuft! Das ist schon witzig.
Schon gut, ja. Und hier geht es jetzt um Duolingo, die jetzt anstatt externen Auftragnehmern nehmen sie jetzt einfach Sprachmodelle, um Sachen zu übersetzen. Ich glaube, das ist die Idee.
Ja.
Und tja, die sagen, Menschen, das funktioniert voll gut, beste Sache.
Spart uns Quadrillionen müssen wir keine Euros. Menschen mehr bezahlen.
Genau, müssen wir nur Computer bezahlen. Ja. Hm. Und ich glaube, aber die Idee ist dann quasi auch, dass du mit so einem Sprachmodell so Rollenspiele spielen kannst. Also, so. Ja, heute ist deutscher Fetischtag, was soll ich sagen? Mein Gott, ey. Nicht internationaler Fetischtag.
Ach, nur deutscher Fetischtag?
Nee, international.
Achso.
Aber also kann man überall. Deswegen ja. Auch Duolingo, das wäre auch Quatsch sonst, ja. Jedenfalls kannst du dann
Rollenspiele
spielen. Kannst du dann quasi so deine Sprachfähigkeiten trainieren mit ChatGPT quasi.
Okay. Da werde ich
jetzt
besser
quasi
durch.
Ihre Idee.
Mhm. Da werde ich besser. Wenn ich das mit ChatGPT mache. Als vorher. Bestimmt.
War Duolingo nicht die sich so, die so krass Werbung gemacht haben mit, bei uns sind die Dinge nicht mit AI gemacht, wir haben noch echte Experten angestellt?
Ja, und du
das war die Werbung von letzter
auch
Woche.
Die Community so verprellt haben, oder?
Ja, das waren die.
Ja, weil die hatten ja auch, haben ja auch irgendwie Klingonisch und Esperanto und sowas. Und da gab es ja auch eine richtige Community, die sich kostenlos darum gekümmert hat, diese ganzen Inhalte einzustellen, von denen jetzt Duolingo sozusagen profitiert. Aber ich glaube, die sind gar nicht gut bezahlt worden und auch nicht nett behandelt worden. Habe ich so im Hinterkopf. Ohne das jetzt genau zu recherchieren oder zu verifizieren, aber vielleicht können wir da nochmal einen Link dazu packen. Aber ja, wir hatten da irgendwann mal was, ne? Schon in der Sendung auch.
Hatten wir, ja.
Tja, aber es ist immer noch so ein nettes Tool irgendwie, also Duolingo.
Ich weiß nicht genau, ich habe das jetzt lange nicht mehr auf.
Ich benutze es selber auch nicht, aber hier Familienmitglieder benutzen das, um Sprachen zu lernen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch funktioniert. Also, dass es dich die ganze Zeit nervt, ob du jetzt quasi deine Streak nicht verkacken willst und so.
Genau.
Und ja, dass du quasi dabei bleibst, weil das meiste ist ja viel Überzeugung, ja. Also, dass du es machst. Und ja, das funktioniert bei Duolingo, glaube ich, ganz gut.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Wer soll dein Herzblatt sein? Nein, die.
Was?
Was?
Ingo hat eine neue Kategorie.
Linus Torvalds. Linus Torvalds ist mein Herzblatt. Er steckt gerade im Eis fest. So, habe ich die News davon gezogen.
Oh Ingo, ja, muss noch News sagen. Stimmt, die haben keinen Strom da, ne? Die Amerikaner.
Ingo, du musst News sagen, das ist wichtig. Ingo,
News, wir sind bei den News, Gott, aber du bist jetzt einfach reingestapelt. Ja, das habe ich auch gesehen. Stimmt, der Linus hat gesagt, hier ist irgendwie, hat sich irgendwie noch gewitzelt drüber nach dem Motto, also in Finnland wäre das jetzt irgendwie nicht mal Wind oder nicht mal Sturm, das wäre eigentlich nichts, aber wir hier sind irgendwie jetzt ohne Strom, ohne All, ohne Internet und war lustig, bisschen. Mhm. Also ein bisschen auch traurig.
Unglücklich gefallen.
Ja, ist ein bisschen traurig, die Amerikaner mit ihrem Stromsystem, also das ist noch schlimmer als bei uns. Bei uns ist ja schon schlimm, dass wir nicht die, doch, das ist schlimm, dass wir es nicht geschafft haben, die Leitung rechtzeitig aufzubauen und dass die immer da unten in Baden-Württemberg da bei euch da teuren Atomstrom kaufen müssen, wenn so viel Wind weht. Also das ist schon...
Sehe ich ein, das ist schlimm, aber unser Netz ist super zuverlässig. Deswegen
ist es auf jeden Fall, ja.
Deswegen habe ich so widersprochen, dass das schlimm wäre. Ja. Aber ja, natürlich, Ausbau hätte viel besser laufen müssen, das ist richtig.
Gut, ja, jetzt ist er ohne Strom und ohne Internet und er will auch irgendwie nicht ins Café gehen und deswegen kommt der nächste Linux-Kernel einfach ein bisschen später.
Er hat Internet jetzt wieder anscheinend, Strom wenigstens, Internet weiß ich nicht genau. Das heißt, vielleicht kommt es bald.
Hätte er sich mal in meinen Keller gesetzt.
Und dann?
Stimmt,
dann wäre auf jeden Fall warm
Strom
gewesen.
Und Internet gegeben.
Das stimmt, ja.
So, gut, kommen wir zu Mr. MP3. Wer ist Mr. MP3?
Mr. MP3. Mr. MP3 ist der Mr. MP3,
Herr Brandenburg. Ja, der Herr Brandenburg.
Herr Brandenburg,
doch.
Den Typ gibt es immer noch, ja. Und der versucht jetzt quasi auf seine Legacy noch was draufzusetzen. Okay. Und zwar mit immersiven Audio, also quasi mit der Möglichkeit über zwei Lautsprecher so einen Raumklang herzustellen. Und das ist wohl sein, genau, also er will quasi, dass die, mit den Lautsprechern das so räumlich klingt, wie im Raum verteilte Geräuschquellen.
Obwohl man nur zwei Ohren das sozusagen hat und dann, okay. Hm. Na gut, genau. Ich habe ja immer nur zwei Ohren. Ich habe ja nicht mehr Ohren. Ja. Ist egal. Sorry,
genau, er sagt quasi, das ist jetzt hier sein neues Steckenpferd und da hängt er sich voll rein und er war wohl auf der auf der CES.
Ah ja, die lief gerade. Da gab es genau. Jetzt viele News, ja. Hm?
Genau, und die Demo, laut Heise Online war die Demo beeindruckend. mehr habe ich jetzt hier quasi nicht raus. Genau, aber der Typ macht noch was und ich meine, wenn er MP3 gebaut hat, was quasi immer noch gibt und wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr lange geben wird, dann wird vielleicht das nächste Ding auch voll krass.
Ja, weil es gibt natürlich schon ein paar Nachfolger für MP3 und trotzdem ist das auch bei uns tatsächlich auch immer noch das, was am meisten abgerufen wird. Also wir benutzen ja tatsächlich ziemlich viele Formate, wo ich immer überlege, könnte man mal irgendwann langsam eins einsparen, weil MP3 ist tatsächlich das Format, was am meisten gezogen wird von unseren Servern, wenn man mal so guckt. Ja.
Aber das ist nicht frei, oder? Oder ist das jetzt irgendwann mal frei geworden?
Das ist abgelaufen. Doch, das ist alles abgelaufen.
Gucken wir mal her.
Es war dann nochmal dieses MP3 Pro, wo auch Thompson irgendwie noch irgendwelche Patente hatte, aber das Hauptpatent für MP3 ist abgelaufen. Ich meine, es war 91, also das ist schon eine Weile weg.
Tja, dann.
Ja, der MP3 Patent expired in the US between 2007 and 2017.
Ja.
Und dann gibt es hier noch ganz viel anderes Zeug dazu. Genau, also schon ein bisschen länger her.
Ja. Tja, dann. Dann können wir jetzt sagen, MP3 ist frei und dann können wir die anderen sagen,
ja, MP3 ist natürlich auch nicht das schönste Format. Also es gibt mittlerweile schon welche, die sind besser. Trotzdem ist, ich meine, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ja, wer hört sich dann eins von den anderen Formaten an? Ich überlege zumindest M4A, das ist ja das von Apple, ob man das wegschmeißen kann. Weil klar. Das bräuchten wir eigentlich. Also es gab am Anfang ja einen guten Grund dafür, dass man es eigentlich mit immer drauf hatte, weil da die Shownotes bzw. die Kapitelmarken einfach besser funktioniert haben, bis es dann auch irgendwann nach MP3 kam und ja jetzt auch von mehreren Playern verwendet wird. Da wäre echt mal die Frage, wer unbedingt auf das M4A-Format noch steht. Weil das wäre, glaube ich, das Einfachste jetzt für mich einzusparen, zu sagen, also es ist jetzt auch nicht schwierig, das immer mitzuführen, aber auf der anderen Seite kann man...
Festplatten sind so teuer. Ja, SSDs, 18 ja. Terabyte für 250 Euro oder was war das heute erst?
Ich habe tatsächlich auch die Woche geguckt, 16 Terabyte, ob ich mir eine 16 Terabyte Platte hole. Habe auch gedacht, 250 Euro.
Das ist ja mal nicht mal so ein großer. Das einzige Problem ist quasi, wenn du das in der Cloud haben willst, weil da kostet alles immer noch unendlich teuer.
Also ja, aber die ist ja bei mir im Keller, die Cloud.
Ja, deswegen. Ingos Keller Cloud, die hat einfach unendlich viel Platz und da kannst du auch 18 Terabyte für 250 Euro kaufen.
Trotzdem muss ich ja kein M4A mitschleppen, wenn ihr das nicht hört. Also mal
vielleicht
die drei Leute, die es tatsächlich sich
ordentliche Download-Statistik, dann könnten wir das sehen.
Nee, machen wir nicht. Das haben wir vorhin schon gesagt.
Wir sind
hier frei.
Wir das ist
völlig egal.
Wir haben die Möglichkeit, das aus den aus den Nginx-Logs zu ziehen, aber die sind ja auch ein bisschen getrennt. Oder ich weiß gar nicht, wie es gerade läuft.
Ja.
Da könnte man es vielleicht rausfummeln, aber nicht so richtig gut. Also wir machen keine Tracker-Sachen oder sowas.
Nee, machen wir das nicht. Das Problem ist, wir könnten das vielleicht theoretisch ja aus den Logs rausziehen, aber da fällt es dann an der Übersicht und an der Zeit, das zu machen. Und nee, sonst gibt so irgendwie so ein Tracker-Ding haben wir halt auch nicht, darum ist so ein bisschen so, ja.
Nee, doch, also es gibt da quasi ein Tool, was ich schon ein paar Mal in der Verwendung hatte, woraus du relativ easy aus den Nginx-Logs sowas rausbekommst. Ich habe das doch vor 5 Jahren oder sowas mal gesagt. Nginx-Logs-Analysis, da gibt es quasi ein Tool.
Kann man nochmal. Also,
kann man alles mal machen. GoExcess hieß das, genau.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ihr braucht unbedingt M4A. Ansonsten würde ich das mal jetzt als deprecated kennzeichnen und dann irgendwann Ende des Jahres rausschmeißen. Okay? So.
Finde ich
das
gut.
Das Gute ist ja, dass das Jahr erst angefangen hat. Das heißt,
ja, ja, aber wenn jetzt auch, wenn jetzt plötzlich 100 Leute aufschreien und sagen, nein!
Mein Apple-Reader braucht es oder so.
Genau, dann überlegen wir uns das nochmal. Wenn nicht, ist es jetzt hiermit als deprecated gekennzeichnet und fliegt dann irgendwann raus.
Gott. In der Show.
Ja.
Also, ja. Audio deprecated.
Wir können sie ja auch in die Shownotes mit reinnehmen. Okay, warte, ich mach sie einfach mit in die Shownotes rein und dann kann man immer sagen, ja, stand doch da in den Shownotes. Ja.
Genau. Haben wir doch Jahre vorher gesagt.
Ja, ja, ja. Gut, dann NPM ist kaputt. Oder
war kaputt.
War kaputt.
Zwischen Weihnachten und Neujahr. Wieder mal.
Ist öfter mal kaputt, oder?
Könnte
das
man
ist öfter mal kaputt,
sagen.
Ja.
Ist öfter mal kaputt. Und zwar gibt es so ein Paket, was Everything heißt.
Mhm.
Und da hat jemand vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren, mal als NPM noch ganz neu war, gesagt, es wäre ja voll lustig, wenn du so ein Paket hast und dann machst du so NPM Install Everything. Das ist dann halt so ein Paket und das sind dann alle anderen Pakete referenziert.
Ja, ist schon witzig.
Das ist schon witzig. Und jetzt im Dezember hat jemand gedacht so, boah, das ist ja voll witzig. Aber wir müssen das jetzt mal updaten, weil das war ja der Stand vor 5 Jahren. Und heute gibt es ja ganz viel mehr Pakete. Und dann haben sie halt angefangen und gemerkt so, ja, ist alles gar nicht so einfach, weil da gibt es halt irgendwie so Size Limits, auf wie viele Dinge du dependen kannst. Dann haben sie gedacht, so, ja, wir splitten das halt auf in so, das Everything-Paket, ja, basiert dann halt auf so Top-Level-Paketen, was dann auf weiteren Paketen, ja.
Basiert, ja.
Basiert, genau. Und dann haben sie das gemacht und dann war es dann doch nicht so einfach, dann mussten sie nochmal so ein Level of Indirection machen, gab es dann halt irgendwie so 3 Level of Indirection, aber im Prinzip, ja, du teilst dann halt so in Chunks auf und depends dann. Und dann haben sie das gemacht und dann, ja.
Ist leider NPM kaputt gegangen.
Hat halt voll lange gedauert, das alles hochzuladen, aber dann haben sie halt so ein Script gemacht und das, ja, laufen gelassen und das hat dann wohl irgendwie funktioniert. Und am Schluss hat das irgendwie auf 2,5 Millionen NPM-Paketen basiert.
Mhm.
Und das Problem war, ja, einerseits war das zwischen Weihnachten und Neujahr, da hat niemand so wirklich gearbeitet.
Das war gemein.
War so ein bisschen doof. Und es hat dann Pakete prevented, also, weil du kannst keine Pakete unpublishen, die irgendwo referenziert sind. Und weil dieses Paket halt alles referenziert hat, konntest du kein Paket mehr unpublishen.
Ja, von komplett NPM.
Von komplett NPM. Und
haha.
Sie haben das dann gelöscht und gefunden, so ja, ist nicht witzig und ist Abuse.
Doch, war ein bisschen witzig.
Ja, ich find's auch ein bisschen witzig und ich find's so ein bisschen, naja, also ist schon auch so ein bisschen ein Bug.
Ich würde sagen, ist ein Bug.
Glaube ich. Also, ja.
Okay.
Aber, also ich verstehe auch zwischen Weihnachten und Neujahr, ist es nicht, was man sehen will.
Ja,
ist ein bisschen blöd gelaufen, aber.
Ja, lieber so ein Heartbleed oder sowas zwischen Weihnachten und Neujahr. Da freuen sich Leute viel mehr. Ja,
genau. Als ich das jetzt, oder als ich gesagt habe, ist kaputt, habe ich gedacht, oh scheiße, was ist jetzt schon wieder passiert? Ganz schwierige Sicherheitslücke. Nein, okay, es war nur, jemand hat Schabernack getrieben.
Ja.
Und keiner konnte mehr irgendwas unpublishen.
Ja, aber ich meine, es gibt Schlimmeres.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu, das war eigentlich könnte man da auch so eine Kategorie machen, oder? Unsere Timezone-Kategorie.
Ja, aber das ist zu selten, würde ich jetzt sagen.
Aber gut. Okay, also was ist Lustiges passiert? Oder
genau, also ich habe 2 Sachen.
Ja.
Die sind auch schon ein bisschen älter.
Das eine war Dezember. Also.
Das ja, war 19.
Dezember,
erst.
Genau. Und zwar die Arctic Research Base hat ihre Timezone oder wollte ihre Timezone ändern und hatte quasi an diese, an der Mr. Arctic Research Base Captain oder sowas hat da quasi an diese Liste geschrieben und gesagt, übrigens, wir wollen quasi unsere Zeitzone ändern, die ist UTC plus 7, aber wir wollen sie auf UTC plus 5. Und dann kam quasi so eine Nachfrage, so, ja, warum wollt ihr das denn überhaupt machen? Und so, ja, wollen uns das entweder die ganze Zeit Tag oder die ganze Zeit Nacht, scheißegal. Aber wir müssen mit anderen Leuten arbeiten und die haben halt UTC plus 5. Und das macht schon Sinn irgendwie. Und da gibt es quasi einen ganzen Thread, der das quasi so ein bisschen die Story so aufschreibt. Und ist ganz witzig zu lesen auf jeden Fall. Entsprechend, das Besondere an dieser E-Mail war auch, dass die Arctic Research Base, die haben quasi am 19., nee, warte, am 18. um 23 Uhr oder sowas haben sie geschrieben, dass sie jetzt morgen die Zeit zum Ende haben. Am 19. Und ja, ist schon witzig auch. Ja, und hat dann quasi gefragt, so, ja, wie soll ich denn irgendwie zeigen, dass ich dieser super Captain bin und so. Ja, weil ansonsten könnte ja quasi jeder eine E-Mail schreiben und sagen, ja, Entschuldigung, ich würde gerne die Zeitzone von irgendeinem Land ändern.
Ich glaube, das kann, also, ja.
Ja, kannst du schon machen, aber die Frage ist halt dann, wie
ob's passiert,
das legitimiert oder was quasi deine Quellen sind und so.
Und ich bin der Bundeskanzler, ich ändere jetzt mal schnell unsere Zeitzone.
Genau. Das kannst du halt nicht machen, also es funktioniert ja nicht. Das wird da quasi moderiert. Aber wie diese Moderation funktioniert für Sachen, die halt nicht so, also quasi, wo der Impact dann so limitiert ist, dass du es halt auch nicht so einfach sagen kannst, ist schon spannend irgendwie auch. Und ja, das war quasi das. Das hat sich quasi dann in diesem Thread auch rausgestellt, dass sie schon mal irgendwie die Zeitzone geändert haben. Das hat aber niemand mitbekommen. Also das ist sehr, sehr gut. Und das andere ist, das ist ein bisschen älter, vom März 2023. Aber wir haben quasi nicht drüber geredet. Und zwar in Libanon gab es oder sollte es ein Daylight Saving Time Change geben, von der Regierung quasi veranlasst. Ordnet. Die haben gesagt, so ja, wir machen jetzt nicht Daylight Saving Time, wir machen es einen Monat später. Hat quasi Regierung gesagt, aber und das ist dann unglücklicherweise oder zufälligerweise direkt auf Ramadan gefallen. Und da haben wir halt natürlich diese ganzen Religionssachen und ganz viele andere Sachen haben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen quasi kein Daylight Saving Time. Das heißt jetzt die Frage, wer hat recht? Also welches Daylight Saving Time Änderung gewinnt? Und die Antwort ist nicht so einfach. Es ist Politik und es ist nicht Technik. Und deswegen ist die Timezone Liste immer sehr, sehr gut, weil da halt genau sowas dann hochkommt. Dann denkst du so, wow, das ist kompliziert. Man kann sich einfach sagen, ja, Libanon hat er da, der letzte Winter eben geändert oder nicht. Sondern das ist complicated.
Mhm.
Und genau, das kam quasi noch über einen anderen Kanal.
Ja, das ist quasi. Ansonsten liest du da immer noch fleißig mit und
nö, ich habe eigentlich nur Timezone Announce, aber vielleicht sollte ich wieder auf die Timezone-Liste schicken. Die beiden Sachen kamen über andere Kanäle. Ja.
Okay, sind wir also zeitmäßig wieder up to date?
Sind wir wieder, hoffentlich. Also man kann sich die ganze Zeit irgendwas ändern.
Ja.
Aber genau. Wie gesagt, spannend, weil halt Zeit schon kompliziert ist, aber dann wird es einfach noch komplizierter. Mhm. Und Zeit ist halt nicht Technik, sondern es ist Politik. Und
ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie diese Karten und dann musst du halt irgendwie Grenzen einzeichnen. Oder du willst halt Grenzen einzeichnen und sagen, ja, hier zwischen diesen Ländern geht die Grenze hier durch. Und das ist halt auch ultra
schwierig, ja.
Politisch, weil nicht unbedingt alle Leute sich sehr einig sind, wo jetzt genau diese Grenze ist oder nicht.
Ja, Ferner Osten fällt mir da einfallen. Irgendwo da Nordafrika gibt es viele Sachen, die disputed sind. Ja. Und welche Abschnitte, die auch gar kein Land haben, das ist auch ganz witzig, gibt es irgendwie so einen Landabschnitt, wo einfach niemand sein will. Das gehört auch niemandem, weil es niemand will.
Ich nehme das. Kann ich mir denn eine Zeitzone ausdenken?
Kannst du.
Vielleicht.
Ich glaube, das muss aber auch anerkannt werden. Also quasi gibt ja immer wieder Leute, die sagen, dass sie jetzt quasi in Deutschland ein neues Land gegründet haben. aber die Frage
sehr
ist halt
populär zurzeit.
Sehr populär, ja. Frage ist halt quasi, von wem das dann anerkannt wird.
Ja, aber wenn es niemand haben will, dann.
Ja, ist nicht so einfach.
Ja, aber Politik. nur weil es niemand haben will, wollen die Leute vielleicht auch nicht, dass es du hast.
Ja, genau. Es will vielleicht auch so niemand, dass jemand anders haben will. Ja. Das ist halt die Sache.
Das ist schon das ist die Schwierigkeit, ja.
Okay, kommen wir wieder zu Sachen, von denen wir vielleicht mehr Ahnung haben als von Land.
Zeitzone? Nein.
Nee,
von viel, Land. Von Plan.
Von Zeitzone?
Von Land.
Genau, von der Zeitzone haben wir vielleicht Ahnung, von Land nicht so viel, wie das verteilt wird. Von Linux eventuell, da wird auch irgendwas deprecated, genau. Nee, gewarnt wird auf jeden Fall.
Genau, also es gibt hier ja 32-Bit-Support ist ja so ein bisschen, 32-Bit allgemein.
Deprecated.
Es geht zu Ende. Und was jetzt häufig noch eine Option ist, ist, wenn du noch 32-Bit-Software hast, das halt auch einfach auf 64-Bit-System laufen zu lassen und dann läuft das halt in so 32-Bit-Emulationsmode. Yep. Das Problem ist halt, wenn das standardmäßig an ist, hast du halt auch das ganze Attack-Surface, ist relativ groß und wenn deine Software alles schön irgendwie 64-Bit ist und du das irgendwie unter Kontrolle hast und kein 32-Bit-Zeug mehr brauchst, wirst du das halt vielleicht ausmachen und so.
Mhm.
Ja. Und ja, genau. Und Linux 6.8 sagt dir das jetzt.
Also das, er sagt, dass es gut ist, wenn alles aus ist oder sagt...
Nee, er sagt dir halt, ob diese 32-Bit-Emulation an ist oder aus ist.
Das heißt, wann
du kannst
sagt
es jetzt
er
halt
das?
Wissen.
Beim Booten oder beim...
Mhm. Er sagt, ja, also ist, ja. Genau, du kannst es beim Booten kannst du jetzt sagen, ob du das haben willst oder nicht. Und dann sagt dir das Linux halt über... ist es ein Syscall oder so? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber du kannst es dann halt fragen, ob das an ist oder nicht.
Du kannst proc Command Line nachschauen. Oh.
Ja, genau. Da ist es sicher drin.
Ja, da musst du es jetzt quasi explizit reinmachen, wenn du 32-Bit Support haben willst.
Genau, und dann ist es vermutlich standardmäßig dann aus.
Ja, genau, das ist glaube ich, der nächste Schritt dann, genau.
Genau, und dann, ja, wenn du es halt noch brauchst, kannst du es halt noch anmachen, aber wenn du es halt nicht brauchst, ist es halt
das
aus.
Ja, okay, das macht.
Können es halt, genau, wenn dann halt jemand einen Exploit schreibt, dann kann er halt irgendwie diesen Emulationslayer exploiten oder so, und das ist halt super groß. Und wenn der halt schon aus ist, dann
Nicht.
Genau. So einfach ist es.
So einfach. Manchmal.
So einfach ist es manchmal, ja.
Und genau, ich meine, ja, langfristig 32-Bit-Applikationen sollten halt verschwinden.
Bitte, ja.
Wine,
oder? Ist das nicht so ein Ding?
Weiß ich nicht.
Na, es kommt drauf an, ob du.
Nee, Wine.
Es kann, glaube ich, 32-Bit-Wine.
Ja, es kann noch, genau.
Also es kann 32-Bit-Windows-Sachen, aber ich glaube, es macht.
Ja gut, aber das ist dann ja was anderes.
Ja, genau.
Wenn es selber 64-Bit-Software ist, die dann halt, also ich meine, wenn dein Emulator, dein Windows-Emulator irgendwie 32-Bit-Windows emuliert, aber 64-Bit ist, ist auch okay.
Ja, keine Ahnung. Ich bin da jetzt auch gerade nicht so negativ dran, keine Ahnung.
Ja, genau. Da habe ich es mir nur irgendwo im Weg geflogen, fand ich gut.
Jo.
Mehr Sicherheit.
Mehr schnell, auch nochmal Linux-Kernel. Gibt's ein Patch. Leute haben sich die Network-Structs angeschaut und gesagt, haha, die können wir ja so umorganisieren, dass es irgendwie besser in die Cache-Lines passt und so. Mhm. Und dann ist es schneller.
Wow. Mehr schneller, mehr gut.
Mehr schneller, mehr gut. Was ich nicht ganz verstehe, was ich auch nicht gesehen habe, jetzt aber auch nicht super gesucht habe, die Plattformen, die sie getestet haben, sind super groß. Das sind irgendwie 100 Gig pro Sekunde NIC und 256 Megabyte L3 Cache.
Okay.
Das ist nicht so unbedingt der Laptop oder der Computer, der bei dir zu Hause steht.
Im Keller vielleicht.
Außer bei irgendwo im Keller steht.
Außer bei irgendwo im Keller, da steht sowas natürlich rum.
Irgendwas muss er den Keller trocken halten.
Genau, und ich hätte es noch interessant gefunden, wie das auf so einem normalen System performt, ob das da auch schneller ist. Also es wird vermutlich halt nicht so insane schneller sein, wie halt auf großen Plattformen, also wenn du eine große Kiste hast. Aber wenn es ein paar, ja, wenn es trotzdem ein Prozent ist oder so, ist ja trotzdem geil.
Ja, auf jeden Fall. Mehr schneller, mehr
sehr gut.
Genau.
Mehr schneller, mehr gut. Grundsätzlich.
So, ja. Und dann stehst du auf Obsidian.
Was ist ein Obsidian?
Voll gut.
Achso.
Ich habe das auch, irgendwann mache ich das auch mal als Thema.
Ist das dein Second
aber nicht
Brain?
Heute.
Benutzt du das als Second Brain? Das,
was das, Tabellen? Ja, was spricht gegen Excel?
Nichts. Excel ist super. Also, dass man Windows braucht.
Ja.
Ich
glaube, es geht auch. Ne?
Ja, genau. Obsidian ist so ein Markdown-Editor vielleicht.
Ein Markdown-Editor, okay.
Ja, der kann das Tabellen. Das ist vielleicht auch nicht fair. Genau, wie Ingo gesagt hat, Second Brain, also es ist halt so eine Art Wiki, aber doch nicht, so ein Markdown-Editor, aber halt auch nicht nur das.
Ja.
Genau, mit Sync-Funktionen, also es ist halt so ein, du kannst dir da halt
Note-Taking-Tool.
Ja, Note-Taking-Tool. Note-Taking-Tool ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Und das Coole ist halt, schlussendlich unten drunter speichert die halt trotzdem einfach nur Markdowns. Also du kannst diese Notes, du kannst sie halt irgendwie mit Obsidian machen und so, und dann hast du da auch so coole Features, wo du Notes irgendwie zusammen verlinken kannst und Tags benutzen kannst, und dann kannst du nach Tags suchen und Zeug. Und du kannst da auch dann halt Dinge generieren lassen, und eben, sie haben so jetzt neu so ein shiny Markdown-Table-Editor, weil Markdown-Tables von Hand schreiben schon ein bisschen
kacke.
Naja.
Das ist Leidenschaft.
Gar nicht mal so gut.
Das ist pure Leidenschaft.
Ja, da musst du Tabellen schon sehr mögen.
Was Leidenschaft, oder was?
Genau.
Ja.
Genau, ja. Das. Genau. Und ich benutze das jetzt 2 Monate, 3 Monate, irgend sowas. Nachdem ich es jetzt ein paar Mal versucht habe zu benutzen, und ich habe jetzt irgendwie einen Mode gefunden, der für mich funktioniert und so. Werde ich vielleicht irgendwann mal als Thema,
ja, fände ich cool,
nochmal aufbringen. Aber jetzt hier gibt halt eine neue Version, und da eben Tabellen bearbeiten ist so eines der großen Features, was jetzt wohl besser geht.
Was ich ganz spannend finde, ist, es macht End-to-End-Encryption. Also selbst wenn man synkt, ist das nicht im Klartext, was da gesynkt wird.
Ja, das aber.
Und was ich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass es mit Joplin eine Open-Source-Alternative gibt. Hast du das angeguckt?
Nein, habe ich nicht.
Joplin.
Wie heißt das?
Wir haben da in früheren Folgen schon mal von gesprochen.
Ja, aber. Ja,
mit P, genau. Geschrieben.
Nee.
Also, J-O-P-L-I-N.
Ja. Sieht genauso aus.
Komisch, ist vielleicht ein Klon.
Komisch. Das ist ja absolut überraschend, wenn es eine Alternative von Open Source ist. Das gleiche Ding.
Haben sie einfach kopiert.
Und Joplin kann man über Nextcloud synken.
Das finde ich sehr gut.
Das interessanterweise, Obsidian kannst du auch mehr oder weniger synken, wie du willst.
Also ja, genau, aber du Obsidian hast dafür die,
du brauchst
die
ein Plugin,
Obsidian,
ja.
Cloud, oder kannst du auch über eigenes synken?
Nein.
Und dafür musst du was bezahlen?
Nein. Also,
Ach, hier. Es sieht aber so aus auf der Website.
Wenn du über die Obsidian Cloud synkst, ja, dann zahlst du, und dann ist es end-to-end encrypted.
Okay.
Wenn du, es gibt ganz viele andere Wege, das zu machen. Also schlussendlich ist es ja auch einfach nur ein Directory, also du kannst es auch einfach über, du kannst es einfach dann Git machen und sagen, das ist ein Git Directory, und dann kannst du einen kleinen Cron-Script schreiben, was committed und pushst.
Echt mal Konflikte.
Genau, ja, Git-Konflikte. Also, was
mit Diff-Tool.
Ja,
yeah, also, Git-Diff und Go.
So wie du mit Git halt Konflikte löst. Und dann gibt es halt aber, es gibt auch ein Plugin, und ich benutze das, um das via Nextcloud zu synken. Und das macht auch so ein bisschen Conflict Resolution.
Ja.
Aber also, keine Ahnung, ich habe bis jetzt nicht, ich benutze immer irgendwie so auf einem, also ich benutze das halt alleine, und dann ist es irgendwie wie schwierig auf 2 Devices gleichzeitig.
Ja, wenn das eine gerade offline ist und dann kommst du danach wieder online, aber du hast dann immer
was. Arbeitest du nicht zeitgleich am Tablet, Computer und Handy? Also ich meine wirklich zeitgleich.
Nein.
Wie?
Ich habe halt auch gar nicht am Handy, ich habe das auf zwei Laptops. Das, darum, also, ja, sehe ich ein, ist absolut ein Feature. Gibt auch viele gute Gründe, dass man so etwas haben will. Für meinen persönlichen Use Case ist es jetzt nicht so ein großes Problem, muss ich sagen.
Okay, ja. Genau. Können wir gerne nochmal, glaube ich, als größeres Thema.
Werden wir mal irgendwann vertiefen, ja, aber definitiv nicht mehr heute.
Dieses Note-Taking, stimmt, wäre vielleicht noch eine ganz nette Sache.
Jo.
Allgemein so.
Gut, dann gab es irgendwo ein Outtake, Outage.
Outage, genau. Outtakes. Source hat diese Alternative zu GitHub und GitLab.
Kenn ich nicht.
SR.HT, manchmal sieht man da so komische Open-Source-Projekte.
Ja, okay. Und,
Sag mal was da. Media Goblin. Media Goblin.
Zum Beispiel Red, da habe ich es quasi. RATT ist es quasi so ein RSS Everything Plugin. Also gibt es den quasi eine Webseite, der macht RSS draus. Mhm. Da habe ich das. Aber es gibt. Ich weiß nicht, was so die größten auf Source hat sind, ganz ehrlich. Gibt es da irgendwie so eine Webseite, wo man hingehen kann?
Ja, das versuche ich jetzt gerade zu schauen.
Media Goblin ist so groß.
Featured.
Microblog.
Aber
Owner Boot, keine Ahnung, was das für Projekte sind. Ja, ist halt so mehr ein bisschen Nische, würde ich sagen. Auch ein bisschen wirr, quasi. Es gibt quasi keine Pull-Requests, sondern du schickst quasi eine E-Mail an irgendeine Mailingliste und dann wird das da quasi ein bisschen komisch, ja. Jedes Mal krebe ich mir da einen ab, wenn ich bei diesem einen Projekt, was da drauf ist, irgendwas machen will. Aber ja, gibt es auf jeden Fall und die das ist quasi so super Open Source, ja, also quasi maximales Open Source Level, so wie
Open Source 2.0?
Ja, Open Source Plus.
Plus Mailinglisten, plus IRC.
Ja, plus all die Sachen, genau. Emacs ist da. Nee, Project Showcasing, how Emacs would fit in SourceHut. Ja, egal. Jedenfalls, die hatten eine relativ große Outage, weil die gedidost wurden und das war natürlich nicht in Ordnung. Und da gibt es quasi einmal ein Postmortem jetzt mittlerweile. Es war auf jeden Fall sehr gemein von den Hacker-Leuten, die das gemacht haben.
Tja, böse Hacker.
Und das ist auch nicht so richtig klar, warum und wer quasi dahinter steckt. Das Antwort ist nur, es war relativ groß wohl, relativ große DDoS, dass quasi ihr Hosting-Provider sie genau routet hat. Mm. Und dann ging da quasi nichts mehr zu dem Server hin. Und es war halt auch zu einer blöden Zeit und so. Und waren ein paar Sachen auf jeden Fall sehr unglücklich gelaufen. Aber im Postmortem steht es quasi erst nochmal drin. Kann man dann nachlesen. So, was auch noch? Ah, hier, das hätte auch zum Toten der Woche gepasst, weil das letzte Kohlekraftwerk auf Hawaii, es ist jetzt abgelöst worden. Und das ist doch mal eine positive News.
Das ist gut, ja.
Und zwar gegen eine riesige Batterie.
Okay.
Und,
das heißt, sie produzieren da auch genug Wind und Sonnenstrom, dass sie das einfach jetzt in Batterien speichern und dann. Ja.
Genau, okay. Das ist die Idee.
Ja, gut.
Und die hat quasi die gleiche Nennleistung wie das Kohlekraftwerk. Mhm. Und was quasi damit abgelöst wurde. Und entsprechend da ist es quasi ein kompletter Ersatz für das Kohlekraftwerk, was davor lief.
Genau, was wir vorher Grundlastding betrieben haben, sozusagen.
Genau. Und das Ganze ist aber schon quasi passiert am die News ist irgendwie letzten Jahr passiert irgendwie, aber sie haben es quasi bis zum 10. Januar gewartet, um darüber zu reden, weil sie nicht in das Weihnachtsloch fallen wollten. Und genau, Hawaii ist da groß mit dabei, aber ich meine, die sind ja jetzt auch quasi vom Klimawandel und von der Klimakatastrophe mit sehr stark betroffen, wenn es so weiterläuft. Muss man ja auch sehen, mitten im Wasser.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist quasi eine positive News mal zur Abwechslung. Nicht immer nur trauriges, negatives Zeug, worüber wir reden, sondern auch was Cooles.
Good News.
Ja.
What?
Das good kam auch über so eine Good News.
Echt?
Irgendwo Feed, ja, ja. Das hätte ich sonst nicht mitbekommen.
Ja.
Ich glaube, es kam über Reddit. Uplifting News oder sowas. Genau. Was haben wir noch? Ein Ding habe ich hier noch, und zwar OpenWRT One. 20 Jahre gibt es OpenWRT mittlerweile schon.
Echt?
Habt ihr das gewusst?
Echt?
Das ist lange.
Okay, krass.
Ganz,
ja.
ganz schön lange her. Mhm. Und OpenWRT hat sich ein Projekt vorgenommen, was bis dahin noch nicht gegeben hat, nämlich ein eigenes Hardware-Design, wo OpenWRT quasi drauf laufen soll. Ja, also die Referenzplattform OpenWRT, die zukünftige.
Mhm.
Und das ist schon ganz cool, was hat voll die, hat schon ein paar coole Features. Und es soll unter 100 Euro kosten, das ist, glaube ich, der Price Point, was damit das meiste Einschränkungen macht. Genau, so
also
irgendwie.
Das soll dann auch was sein, was man wirklich direkt kaufen kann. Also.
Ja, genau. Das hat dann, das wird, die haben irgendwie schon eine Firma gehabt, die das für sie gebaut hat oder die es für sie bauen will. Und zwar, welche war denn das? Ich kriege es jetzt nicht raus. Auf jeden Fall ist es schon relativ weit. Die haben quasi schon einen Supplier, der das Board für sie bauen wollte. Und was sind so die Key Features? Ein Gigabyte DDR4 RAM, zweimal 2 RJ45, NICs, einer mit 2,5 Gigabit, 2,5 Gigabit, einen Switch natürlich, und
Platz für USB,
ja. WLAN 6, ja, wie heißt das? Wi-Fi 6 heißt es, glaube ich. Und ein USB-C-Port, wo du, wenn du USB-C ansteckst, dann direkt einen UART-Channel rausbekommst. Das heißt, du musst nicht irgendwann irgendwelche Pins in der Mitte ran oder so, sondern hast es quasi direkt rausgelegt. Und USB Power Delivery Power, das ist schon witzig irgendwie. Also das ist Premium. Finde ich eine coole Sache. USB-C ja eh, also ist eh immer Gewinn. Und die Idee ist auch quasi, dass es vollständig publicly available ist, die Schematics und alles andere drumherum.
Also Open Hardware sozusagen.
Open Hardware, genau.
Hm. Cool.
Und ja, cooles wie Projekt. Gesagt, ich finde es ein cooles Projekt auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und wenn das tatsächlich für unter 100 Euro rauskommt, dann kann ich mir das mal anschauen, ob ich mir einfach so ein Gerät hole.
Haben dann, Sie gesagt,
also sagen kann, ich habe Referenz OpenWRT.
Wann es fertig sein soll?
Nee, haben, glaube ich, nichts gesagt da.
Okay.
Write this text.
Ist ja auch erst ein Monat, also das ist noch nicht.
Nee, das ist alles relativ frisch, genau. Am 10. Januar ist es quasi gepostet worden oder 8. oder so. Und entsprechend ist es alles noch sehr, sehr frisch, vor 10 Tagen.
Mhm. Ja, cool.
Aber wie gesagt, sieht gut aus, ja. Und ich meine, eine Referenz-OpenWRT-Anlage ist schon was Cooles irgendwie, zu sagen, okay, da läuft auf jeden Fall OpenWRT drauf. Wenn die Leute fragen, so, ja, ich will hier so ein OpenWRT, so ein mit so eigener Firmware, Open-Source-Firmware, kannst du ihnen sagen, hier, nimm das, ist fertig.
Ja.
Ja, genau. Cool, und ich glaube, ein M2-Slot hat es noch.
Ja, ja, das habe ich vorhin gerade gesagt.
Genau, aber also quasi eine echte Festplatte, kannst eine echte Festplatte reindrücken.
Ja. Sehr schön. OpenWRT One. Na dann, gucken wir mal, wenn es fertig ist.
Ja, genau.
So, und dann ist noch was kaputt gegangen oder wird kaputt gemacht?
Nein, nee, nicht kaputt, sondern
bricht immer.
Also im positiven Sinne kaputt, würde ich sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wir letzte Woche schon über vorletzten zwei Wochen geredet haben. Von Bamboo Lab, dieser 3D-Drucker-Firma, gibt es ja den X1, also ihr Flaggschiff quasi. Nee, und eins von den großen.
Ja, da, also ich bin da schon öfter drüber gestolpert in letzter Zeit.
Und also das Hauptding ist quasi, dass die neueste Generation von 3D-Druckern ist. Das bedeutet, dass es einfach richtig, richtig schnell ist und gut drucken kann. Das ist so deren,
und
das ist quasi die Prämisse.
Multifilament.
Oder? Ja, genau. Du kannst da oben so einen Filamentwechsler drauf machen und der kann dann dein Filament wechseln. Genau.
Man kann jetzt Doom drauf spielen, endlich. Gott sei Dank.
Wahrscheinlich schon, ja.
Natürlich.
Das Betriebssystem selber basiert auf Linux und entsprechend hat nur ein Jailbreak gefehlt, um da jetzt die Custom-Firma draufzuladen, weil das davor nicht vorgesehen war. Also es war immer so ein bisschen so ein Manko, so ja, die Firma ist ja irgendwie closed source und weiß ja gar nicht, was sie machen und kann sich auch nichts ändern und so. Und mit diesem Jailbreak gibt es jetzt wohl wieder die Möglichkeit, die eigene Software nachzuladen und da irgendwelche Änderungen zu machen. Das gibt sogar schon Projekte dahinter, das nennt sich X1 Plus. Und mit dieser alternativen Firmware hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten, was da einzustellen. Ich weiß nicht genau, was es jetzt besser kann oder was da die Probleme waren, aber auf jeden Fall ist es eine interessante Sache. Bamboo hat sich, glaube ich, da schon auch zu geäußert. Die haben gesagt, ja, wir finden es eigentlich nicht so geil. Wenn man soll jetzt bei den aktuellen Modellen wohl irgendwo ein Disclaimer setzen, dass man da seine Garantie verliert, wenn man da eine Custom-Firma drauf spielt oder so. Was bis jetzt eigentlich nicht so war. Das heißt, die sind, also Bamboo selber ist nicht so glücklich darüber.
Tja.
Man hätte ja auch denken können, so, oh ja, die sind voll Fans davon und finden es cool, aber finden es nicht so cool. Weil sie ja quasi ihr Alleinstellungsmerkmal und so und sie wollen ja irgendwie, ich weiß nicht genau, ihr Intellectual Property schützen oder was auch immer.
Ja, irgendwas ist immer.
Ja, genau, das ist noch passiert. Das ist zu Hacking-Sachen. So, fertig mit den News, oder?
So, ja, sorry, ich war noch auf der Webseite hier. Von Bamboo. Gut, ja, dann kommen wir zum Minimi der Woche.
Minimi.
Mimi. Wer hat was von euch zum Rumheulen? Wem ist wieder irgendwas auf die Füße gefallen, was ihn nicht geschmeckt hat und will sich jetzt hier auskotzen?
Ja, ich habe ein Ding, was ich ganz kurz sagen will. Stop using nixenv. Wenn ihr quasi nix und nixos benutzt, dann benutzt kein nixenv.
Ups. Sondern?
Die Alternativen dazu. Also es gibt jetzt nixprofile mit den neuesten Versionen. Es gibt nixshell für ein temporäres Ding oder die Systemkonfiguration, wo ihr direkt reinschreibt, was ihr haben wollt. Weil dieses nixenv, das hat Implikationen, die nicht so offensichtlich sind. Es hängt nicht an einem System dran, sondern es ist irgendwo nebenher. Es wird nicht automatisch geupdatet. Alles ist immer komisch und wirr, wenn du damit arbeitest. Und manchmal sieht man, dass Leute das vorschlagen in irgendwelchen Wikis oder in Reddit oder wo auch immer. Aber nicht machen einfach.
Don't do this.
nicht machen.
Okay, also das war jetzt eher ein Aufruf an alles, war jetzt nicht persönliches
genau.
Mimimi von dir.
Ja, das
also
war nicht persönlich, sondern ich habe es quasi wieder irgendwo gelesen und habe gedacht, oh Gott, Leute, ich
don't do this.
Das spürst und das ist falsch. Egal, wer quasi behauptet, dass das voll die coole Sache ist, ist shit. Es hat so viele negative Implikationen, die nicht offensichtlich sind und es macht es quasi noch komplizierter, als es überhaupt sein muss.
Das ist gut, ich habe nichts anfing irgendwie nicht ganz verstanden.
Ja, ist besser
darum,
so.
Habe ich es nicht benutzt.
Dabei. Bleibt
genau,
quasi nicht zu verstehen.
Dann kann ich jetzt immer sagen, du musst jetzt nicht sagen, ja, verstehe ich nicht so ganz, was man damit machen soll, sondern kann ich sagen, nein, Maxwell hat gesagt, das ist böse und darum ist will böse. Ich das gar nicht.
Mach einfach nichts
weg, minus B. Geh weg. Genau, das ist das, was ich mache. Genau,
ja,
das ist das, was
super.
Ich immer benutze.
Ja,
das ist super. Nix Shell, ja. Best Shell.
Best Shell, genau.
Gut. Ich habe auch rumzuheulen.
Ja.
Ich fange mal an mit Microtransactions. Ich hatte nach der letzten Sendung wollte ich irgendwie wieder mal Libera Pay und so benutzen und das ist einfach das nicht, also
das ist nur, weil
ist
du Schweizer
kaputt.
Bist, sonst würde das super funktionieren.
Nee.
Doch. Das funktioniert super bei mir. Beste Sache.
Libera Pay ist echt super.
Doch, okay, wann habt ihr das letzte Mal jemand via Libera Pay unterstützt?
Nee.
Oh.
Wir werden Zeit. Unterstützt, reicht.
Ja, aber andersrum. Du jetzt so als ich möchte jemanden unterstützen.
Ja.
Ja.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Mhm.
Nee, gar nicht.
Wie funktioniert das? Erzähl mal, wie stellst du dir vor, wie funktioniert das?
Naja, du zahlst Geld ein, das wird verteilt.
Ich hätte es jetzt auch so gemacht. Ich habe Geld eingezahlt,
also
letztes Mal, wo ich das einmal benutzt habe.
Geld genau, aber jetzt musst du ja einen Betrag bezahlen, der dann irgendwie gleich dahin geht. Also früher war das ja wirklich so, du hast irgendwie dein Konto aufgeladen und dann ist jeden Monat was dahin gegangen oder jede Woche, ne?
jede Woche.
Ja, also du konntest es einstellen.
Genau. Konfigurierbar. Und jetzt musst du da irgendwie einen Betrag hin überweisen, der,
ja,
der gleich verteilt wird oder gleich ausgezahlt wird oder so. Das ist, sie mussten da mal was ändern.
PayPal für Arme oder so.
Nein, der Vergleich ist gemein.
Was? Nein. Ja, aber also sagen wir, was anders ist. Was ist der große Unterschied zu PayPal? Dass ich so ein komisches Rechending habe, wo ich sagen kann, ich möchte diesen Creator jetzt mit, weiß ich nicht, 5 Cent die Woche unterstützen und dann rechnet der mir das hoch und dann sagt er, weil das aber so ein kleiner Betrag ist, solltest du am besten wegen Gebühren, solltest du ihn jetzt irgendwie 10 Jahre unterstützen oder so, weil dann sind es dann halt irgendwie 15 Euro und die kannst du jetzt zahlen, direkt. Anstelle, dass ich einfach sage, dieser Creator ist...
Ich habe das Gefühl, du bist im Rant-Modus.
Ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe recht.
Das ist man im Rant-Modus, glaube ich, immer. Ansonsten wäre man nicht ranten, sondern würde quasi humble sein und sagen, oh, stimmt, ich bin dumm.
Nein,
das macht man ja nicht, man ist ja wütend.
Nein,
der große Unterschied zu PayPal ist, dass du nicht PayPal unterstützt.
Dass nicht PayPal ist, weil PayPal scheiße ist.
PayPal ist scheiße,
ja. Das ist ein guter, das ist ein fairer Punkt, aber jetzt so konzeptionell. Ist halt, oder ich mache dir halt eine IBAN-Überweisung.
Du kannst sogar geheime Spenden machen, das kannst du auf PayPal nicht.
Das stimmt. Und das kannst du auch nicht per IBAN machen, außer jemand kennt deine Accountnummer nicht oder so und dann weiß er nicht, von wem dieses Geld kommt.
Ja. Ja.
Ich find's okay.
Nein, es ist nicht gut. Also ich will dieses Microtransaction-Zeug zurück, wo du genau wie du es beschrieben hast, du lädst da Geld auf ein Konto und dann sagst du, diese Creator unterstütze ich und dann geht da einmal im Monat geht halt irgend so ein kleinen Betrag weg.
Ja. Das war ja der originale Idee, aber irgendwas ging nicht mehr mit diesem
Zahlungsprovider. Genau, irgendwie die Payment-Provider machen da nicht mit, irgendwie. Und von mir aus können sie ja das auch auf ihrer Plattform collecten und dann kannst du halt als Empfänger, kannst du das dir halt erst auszahlen lassen, wenn sich halt eine gewisse Summe angesammelt hat oder so.
Ja, das passiert
halt
jetzt
nicht
schon.
Irgendwie 3 Cent auszahlen lassen kannst. Aber also das ist einfach alles kaputt und es gibt auch keine Alternativen. Es gibt nichts. Du kannst PayPal machen, aber ja, haben wir jetzt gerade gelernt.
Ja, aber
PayPal
ist auch einfach scheiße. Aber PayPal ist auch nicht für Mikrotransactions.
Nein, natürlich nicht.
Du willst ja nicht nur ein paar Cent überweisen. Also bei PayPal.
Ja, aber Libera Pay auch nicht.
Ja.
Also du kannst
nicht
auch
mehr.
Auf Libera Pay kannst du nicht mehr ein paar Cent überweisen. Genau. Das gibt's nicht.
Ja, ja.
Flutter gibt's auch nicht mehr.
Nee.
Patreon ist halt auch etwas.
Ja, Patreon, da sind halt die Gebühren relativ hoch.
Genau, und da, also wirklich Mikrotransaction ist das auch nicht. Also ja, du kannst da irgendwie zwar schon so irgendwie 1 Euro oder so pro Monat einstellen, aber dann sind da die Gebühren echt hoch für 1 Euro. Also da geht dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 30%, 40%, 50% an Payment Provider und an Patreon und keine Ahnung was. Und ja, und sonst IBAN, klar. Aber auch da
schwierig
zum Teil. Nicht so convenient. Gerade auch, da ich ja im Ausland bin, zum Teil dann auch sehr gebührenbelastet, je nach Bank und je nach...
Kannst du nicht irgendwie in Deutschland... Achso, nee, kannst du nicht.
Nein, ja,
geht
also...
wahrscheinlich schon, oder?
Geht schon, wenn man
das wollte,
würde das schon gehen. Aber dann kannst du ja auch nur irgendwie so europäische Creator unterstützen, weil ich meine...
IBAN
alle anderen
halt
haben natürlich auch keine IBAN und ganz viele Creator haben einfach keine IBAN auf der Webseite oder so. Ist kein gelöstes Problem und das ist alles scheiße. Also ohne Witz. Also zeig mir, was irgendwie nicht scheiße ist. Was irgendwie gut, Microtransactions.
Nee, ist alles scheiße.
Viele Creator, also gibt's einfach nicht mehr und ich finde es schlecht.
Tja, dann
bau
noch so ein
besser.
Eigenes Netzwerk auf.
Ja.
Ich glaube, Geld ist einfach scheiße.
Geld ist einfach scheiße.
Viel zu viel reguliert.
Und genau darum ist all dieses Open Source Payment, also Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Das nehme ich zurück. aber das ist auch ein Problem von Open Source Finanzierung.
Ich glaube, du hast immer das Problem mit Geldwäsche. Und Geldwäsche ist immer voll blöd, weil sobald du so eine Plattform hast, kannst du die ausnutzen und sobald die ausgenutzt wird, bist gebumst. Und dann.
Ja. Also eigentlich ist es das nicht das Problem. Da wieder möchte ich ein bisschen widersprechen. Das Problem ist tatsächlich der Wille. Weil es gibt ja auch in, zum Beispiel in der Podcasting-Szene erfolgreiche Leute, die einfach über Direktspenden sehr gut unterstützt werden. Und wenn man jetzt von Open-Source-Projekten, wenn man sich das anschaut, wenn Firmen sich zusammentun würden und sagen würde, wir legen Sponsoring auf, ein ernstzunehmendes Sponsoring für Open-Source-Projekte, die wir benutzen, dann wird das ganz anders aussehen und dann finden sich da auch Wege, die Zahlung zu tätigen. Und da brauchst du keinen Micropayment-Service für.
Ja, aber also das Problem ist halt echt ein Hassle. Also es ist halt nicht,
na, ist halt der Hassle kein ist, triviales dass, Problem. Dass nicht genügend Anerkennung da ist, dass die Leute sich wirklich kümmern wollen. Das ist der Hassle.
Ja, aber das, also das Problem ist,
alles andere ist etabliert. Also, wenn beschlossen wird, wir haben hier ein Budget von Summe X und die wollen wir ausschütten an die 30 Open-Source-Projekte, die wir bei uns hauptsächlich verwenden. Dann ist
ja,
das
aber viel Spaß, oder? Dann hast du 30 Projekte und jedes Projekt hat irgendwie ein, ja, okay, wir haben hier ein PayPal-Link, wo du uns Geld schicken kannst. Wir haben
also
hier
eine
IBAN.
GitHub-Sponsoring.
Es gibt GitHub-Sponsoring.
Also, es gibt genügend Wege. Ja, es ist ein
ja,
bisschen Bürokratie
genau
dabei.
Problem,
das stimmt.
Ja.
Aber mit einem Willen findest du da einen Weg. Und wenn ich jetzt tatsächlich dann als Firma merke, ey, das ist so aufwendig, das können wir nicht machen, dann kann ich mich immer noch an die Eclipse Foundation wenden und Eclipse sagen, hier, hilf mir mal dabei, die Open-Source-Community vernünftig zu unterstützen.
Ja,
weil das ist das, was Eclipse ist. Eclipse ist ein Konsortium von Firmen, die sich nicht alleine kümmern wollten.
Genau, aber das löst ja dann das Problem wieder nicht für das kleine Open-Source-Projekt, was irgendwie du oder ich mache, was halt nicht bei der Eclipse Foundation ist. Also ja, und ich meine, für große Open-Source-Projekte funktionieren Foundations relativ gut und das funktioniert halt für beide recht gut, weil dann hast du eine Foundation, das ist irgendwie eine Legal Entity, da kannst du als große Firma, kannst du da einfach einer Legal Entity irgendwie Geld hinschieben und sagen so, ja, hier, mach, und die verteilen das dann weiter. Aber,
und die verteilen auch an kleinere Projekte, mal, also oder habe ich da ein Missverständnis im Kopf?
Ja, also welches deiner kleinen Open-Source-Projekte ist bei der Eclipse Foundation nochmal? Erzähl.
Nein, genau. Mein Verständnis ist, dass die eben bei Bedarf auch die Möglichkeit haben, direkt an Maintainer zu sponsern, also aus der Foundation heraus.
Ja.
Aber das ist vage.
Also halt gleich wie eine Firma diese Möglichkeit hat. Ja, also natürlich haben sie diese Möglichkeit, aber also das mag im Einzelfall funktionieren, aber das ist halt keine Gesamtlösung. Und wenn du halt irgend so ein Micro-Payment-Transaction-Ding hast, was das halt einfach macht für Creator und für Leute, die Geld geben wollen, dann würde das, glaube ich, ganz viele Probleme einfach lösen.
Ja, wenn das
weil
etabliert
einfach
ist, na klar. Also
kannst, wenn da genug viele Leute
seine ursprüngliche
dabei
Variante
sind.
Und Flatter in seiner ursprünglichen Variante hatten definitiv einen Case. Das ist,
und ich meine, gerade Flatter hat ja eigentlich auch gezeigt, dass für so eine gewisse Nische hat es ja eine Zeit lang auch recht gut funktioniert. Ja.
Aber scheinbar haben es nicht genug Leute benutzt. Die Leute wollen mehr Geld geben und dann gibt es jetzt halt die 6 Plattformen, auf denen du es immer noch machen kannst. Also du hast irgendwie so eine französische noch, du hast, dann sind wir bei, wie heißen die, Steady oder so, die eher aus Deutschland kommen, das sind wir jetzt nicht, aber das könnte man ja auch machen. Ich meine, die sind auch alle für, und dann hast du noch dieses Ko-fi, du hast einige solche Plattformen, ja, du müsstest
und
dann
du
halt
hast
auf allen sein, aber
ja, also, keine Ahnung, ich hab irgendwie, ja, also einerseits hab ich das hier LiberaPay endlich mal so als Creator ausgefüllt. das ist okay, sehe ich ein, ja, brauchst irgendwie so einen Stripe-Account, bla bla bla.
Genau.
Muss dich halt irgendwie durchklicken.
Und als, okay, als jemand, der das Geld empfängt, also da kommt dann alle paar Wochen, kommt mal ein bisschen Geld rein, wird halt automatisch überwiesen, muss ich mich nicht drum kümmern, ist eigentlich ganz praktisch. Wird auch direkt, genau, aufs Konto überwiesen. Also ich finde Liberapay, finde ich praktisch. Auch dass, das,
ja, aber
auch, dass du ja eine Organisation spenden kannst und da irgendwie jeder drin sein kann, der dann ein Stück vom Kuchen abkriegt automatisch. Das ist eigentlich eine geschickte Sache.
Ja, ja. Aber wann hast du es das letzte Mal benutzt als jemand, der da Geld einwirft?
Wie gesagt, habe ich ja beantwortet am Anfang. Lange nicht.
Mhm. Lange nicht. Mach das wieder mal. Such dir irgendein Projekt, was du irgendwie gut findest, unterstützt das auf LiberaPay. Das ist einfach eine sehr unbefriedigende Experience.
Okay, dann schreib doch denen mal, also, dass du das besser haben willst.
Das können sie ja nicht. Also das, was ich haben will, das ist das, was sie damals angeboten haben, was sie nicht mehr machen können, weil sie keinen Payment Provider, ja,
dann finden. Dann gründe einen Payment Provider, der halt alles besser macht.
Mitspielen. Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass ich einfach alles, hä? Ingo, mach
Open Source,
warum machst du
mach
das
einfach
nicht?
Einen Fork oder
genau.
So.
Genau. Gründ eine Open Source Bank, jetzt mach halt mal.
Also, hä? Das kann ja nicht die Lösung sein.
Ja,
das,
nee, scheinbar sind alle dran gescheitert. Da kannst du jetzt, kannst du meckern, aber wenn du nicht einen,
ja,
Payment Provider baust,
ja,
der das unterstützt, dann wenn.
Ja, aber Ingo, die Kategorie heißt Mimimi der Woche. Die Kategorie heißt nicht Lead Name löst die Probleme, die Welt,
die
Probleme
der Welt,
die ganze Welt.
Der Woche.
Der Woche.
Lead Name löst die Probleme der Woche.
Lead Name löst den Ukraine-Konflikt.
Ja,
Lead Name löst den Nahost-Konflikt der Woche.
Nein, ich komme hierher und sage es scheiße.
Lead Name löst die Corona-Krise der Woche.
Ja, der Woche. Diese Woche schon wieder eine andere.
Ja, jedes.
Wir werden nennen die
Kategorie. Das ist schon wieder eine neue. So schnell geht es.
Ja. Ja.
Sehr schön.
Also, keine Ahnung. Kann ich euch gerne mal empfehlen, benutzt diese, gebt auch mal was zurück. Ist eine scheiß Experience. Ist wirklich nicht gut.
Dann nicht machen, wenn es jetzt schon so schlecht angepriesen ist.
Ja.
Weil jemand,
ja,
hier im Internet
dann
gesagt hat, das ist scheiße.
Ja, aber dann bist du wieder bei Markus, wo wir, ja, aber man müsste halt mal und
jemand müsste das mal machen,
niemand,
ja,
macht,
ja, ja,
und,
ja,
niemand macht,
ja,
und das ist genau der Grund, warum es niemand macht, weil es ist halt einfach eine scheiß Experience und es ist einfach nicht gut.
Nicht gut. Mhm.
Das ist genau mein Punkt.
Okay. Einfach regelmäßig Geld überweisen.
Genau.
Ja, macht es doch mal.
Besser.
Gut.
Gut, dann hast du aber über Debian auch noch was zu meckern.
Debian, also, weil ich ja jetzt schon wusstet ihr schon, dass Debian ziemlich schlecht ist?
Nee, Debian ist
das
Beste,
ist nicht schlecht.
Debian.
Ja, das ist super.
Doch.
Nein,
doch,
Debian ist
weil
toll.
Sie lügen sich ja immer so in die Tasche.
Machen wir einen Docker-Container.
Boah, Debian voll gut, weil das ja, du bist ja voll abgehackt. Man hat, du musst entweder nochmal sagen, was du gesagt hast, oder.
Nee, mein nicht.
Firma, machst du nicht. Gut,
nee.
Dann weiß ich nicht, ob man es hört oder nicht. Weil bei uns warst du abgehackt.
Ja, es tut mir
gut
sehr leid. Ich habe hier gerade Internetprobleme oder so, keine Ahnung.
Internetprobleme, ja, genau. Das ist bestimmt wegen Debian.
Ja, das Debian, das Internet läuft auf Debian, das ist das Problem hier.
Das ist bestimmt, ja, FreeBSD,
genau.
Das ist das Problem.
Genau.
FreiBSD,
also,
ja.
Die lügen sich ja so in die Tasche, so, ja, das ist alles alt, aber dafür funktioniert alles miteinander. Das ist so die große Debian-Lüge.
Du hast jetzt eine Sache gefunden, die nicht funktioniert.
Nein. Das Problem ist, ich finde immer wieder Sachen, die nicht funktionieren. Und das ist einfach ein Beispiel wieder, was nicht funktioniert. Was es halt irgendwie das neueste Beispiel ist, wo mir wieder mal aufgefallen ist, wie schlecht das dann halt alles doch ist. Ja, ich benutze Flatbuffer und Flatbuffer generiert halt Code, der gRPC braucht. Und die Version, die da halt,
ja,
drin
so
ist.
Ja,
ist
neuer Scheiß, also gRPC, echt.
Was
ist
das überhaupt?
Ja,
so ein Google-Scheiß, oder?
Seit,
Google RPC.
Ja, gibt's seit, ja, ist halt so ein bisschen der.
Ja, das gibt's seit 10 Jahren oder 12 oder so. Das ist einfach zu neu für Debian, ich kann das schon verstehen.
gRPC gibt's seit 2016.
Ja, siehst du? Ja. Sag ich doch.
Ja. Der ist von Google, das kann nicht gut sein.
Ja, das ist neu. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch, ob es mittlerweile bei einer Foundation ist.
Doch, doch, die RPC ist,
es kommt von
Cloud Native Computing Foundation.
Ja, genau. Also ist nicht mehr bei Google, weil es halt echt so nicht nur.
War eins der ersten 5 oder 6 Projekte bei der CNCF.
Ja, war halt auch so ein großes Ding für irgendwie wenn du Microservices machst und nicht irgendwie HTTP machen möchtest, dann the next best thing ist irgend so ein gRPC-Zeug. Und gibt halt Use Cases, wo du das irgendwie eher machen möchtest als irgendwie eine Web-API. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, ich kann ja einfach mein eigenes gRPC-Paket bauen. Das ist alles kaputt. Und Debian-Pakete. Ohne Witz. Ich verstehe nicht, warum es keine gute Dokumentation, Guides, keine Ahnung was, gibt, zu wie man Debian-Pakete
Niemand
baut.
Baut Debian-Pakete.
Wir benutzen alle nehmen Debian-Pakete. Das ist doch kein NixOS, Mann. Wenn du NixOS haben willst, dann nimm NixOS.
Ja. Weißt du, wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich auch kein Debian benutzen. Das ist korrekt.
Doch, Debian ist geil.
Du kannst nichts nachinstallieren, da geht's auf jeden Fall.
Auf überall, Debian? Wo ich...
Ja, nichts auf Debian auf jeden Fall.
Ja,
das funktioniert. Gibt's sogar ein Debian-Paket.
Nimm doch nichts auf Debian, Mensch. Ja, aber das kann ich halt auch nicht, das ist halt das Problem.
Fängst du an zu weinen, oder?
Ja, schön. Ja, genau, fang ich an zu weinen, weil das ist einfach... Ich verstehe es nicht. Es gibt einen ziemlich coolen Reference-Guide halt für irgendwie dieses Debian-Paket-Zeug, aber es gibt irgendwie keine, sonst an Dokus irgendwie nichts. Das ist einfach so. Da gibt es irgendwie noch so eine halb kaputte Manpage, wo einfach nichts drin steht. Und ich verstehe es nicht.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum das nicht ein Problem ist.
Du könntest mit nichts ein Debian-Paket bauen. Das geht schnell.
Aber ja, Das Ding ist, glaube ich, echt, es gibt halt irgendwie diese 3 Maintainer oder so, die Debian-Pakete bauen und that's it. Und die wissen halt, wie es funktioniert und die schreiben sich dann ihre Scripts in Perl und keine Ahnung was. Genau. Das ist alles cool und gut.
Ja.
Und wenn es funktioniert, ist ganz okay. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist einfach, das ist halt einfach dein Problem.
Also hier...
Und jetzt ist es mein Problem und darum weine ich hier rum, weil es einfach,
Ich verlinke hier mal den Wiki-Artikel zu Building APM und Deb with Nix. Vielleicht hilft dir das. Ich glaube nicht, aber es ist schön, dass es überhaupt gibt.
Ich glaube auch nicht, aber es, also ich meine.
Dann kannst du mal über die Gartenmauer schauen und denkst so, scheiße.
Genau.
Also ich lasse Pakete einfach automatisch bauen und das ist gut. Es baut wie Pipeline, das funktioniert, das ist gut.
Ja, und wer hat paketiert?
Die Schweizer.
Was? schön.
Problem solved.
Ja, also ich meine, das ist natürlich schön, wenn du das einfach outsourcen kannst. Also ich meine,
Nein.
Ist eine Lösung.
Es sind keine Debian-Pakete, es sind halt RPMs und da wird halt das Backfile dafür geschrieben und dann...
Ja, wird das Backfile dafür geschrieben. Ich meine, bei Debian ist es ja auch nicht anders. Dann schreibst du halt irgendwie dein Control-File und dein Rules-File und dein Install-File und dein was-weiß-ich-File. Aber irgendjemand muss das machen.
Ja, irgendjemand muss es einmal machen. Und dann wird es automatisch immer gebaut. Da wird es nie wieder geändert, weil das hat einmal so gut funktioniert und dann will man sich nie wieder damit beschäftigen, aber
das ist halt genau, und wenn das Paketieren nicht so scheiße wäre, dann könnte Debian vielleicht auch neuere Pakete haben. That's all I'm saying.
Okay, gut, du bist kein Fan von Debian-Paketen, haben wir geschnitten.
Nein,
Debian-Paket bauen nervt. Ist auch echt scheiße, da kann man auch nichts dagegen sagen.
Debian soll weg.
Nein, Debian muss bleiben, bloß Debian-Pakete.
Debian muss bleiben.
Ja. Die sollten vielleicht sollten sie einfach mal ein neues Paket, vielleicht ist das Problem nicht Debian, vielleicht ist das Problem einfach Debian-Pakete.
Bauen.
DB-Pakete bauen.
Ja, aber auch also Pakete, also ich meine das ganze Dependencies und
gut, aber Dependencies sind immer scheiße, was erwartest du?
Problem. Ja, natürlich ist immer scheiße, aber also ich benutze ja gelegentlich auch andere Dinge, wie
Flatpak,
NixOS oder FreeBSD oder so Zeug. Und das ist da nicht so scheiße. Also es muss nicht so scheiße sein. Also
sorry.
Das halt Ingo reißt
ja, ich mache genau, mich ja schon ständig stumm und mache mich wieder hier, entstumme mich. Das ist trotzdem blöd. Wir müssen weitermachen, sonst. Ich habe mir irgendwie beim Lachen, hat mir mein Zwerchfall hat angefangen.
Eine Falle gestellt.
Zwerchfell hat aufgegeben. Ingos Zwerchfell gibt auf.
Sorry. Kommen wir zur Kategorie Lazy-Fu oder wie auch immer ich das für die KI aussprechen muss. Laser Tech. Sorry. Und der Hans Reiser, der hat aus dem Gefängnis, geschrieben, oder was? Der Letters from Heise Runs Reiser. Ich mach mich wieder stumm.
Sorry. Ingo, was ist los mit dir? Also, folgendes. Unter der Frederik Brenner hat dem Hans Reiser der ist ja quasi im Gefängnis wegen dem Mord an seiner Frau, hat er quasi eine E-Mail geschrieben, wo er geschrieben hat, dass die Linux-Kernel-Maintainer sich eigentlich jetzt durchgerungen haben oder wollen quasi ReiserFS Version 3 deprecaten, weil zu viel Burden und niemand benutzt es mehr. Und basierend darauf hat auch Hans Reiser geantwortet. Und es, die Antwort ist dort verlinkt. Man kann sich das PDF anschauen. Ich glaube, das ist mit das Beste, was eigentlich, die beste Möglichkeit da, das zu lesen. Und es ist viel Text, aber es, ich würde sagen, es ist sehr berührend, wenn man sich auf solche Sachen einlässt. Aber man muss natürlich auch schauen, quasi, wer diese Person ist und so. Und wenigstens in dem Text zeigt er sich sehr humble, also sehr, dass er quasi bestimmte Probleme bei sich selber einsieht und vielleicht andere Sachen jetzt anders gemacht hätte, nachdem er jetzt hier im Gefängnis sitzt und so. Aber kann man auf jeden Fall lesen, was man dann davon quasi hält, was er sagt, ist nochmal eine andere Sache. Aber Hans Reiser sagt selber erstmal, dass es okay ist, wenn es niemand mehr benutzt, so. Er hat ja quasi ReiserFS V4 lange geplant und mit einigen Leuten da zusammen entwickelt, ist aber jetzt quasi nie in die Vollständigkeit gekommen, wegen seinem Ding, würde ich sagen.
Genau. Er hat ja eine Firma gegründet und die hat ja Support für ReiserFS angeboten und nachdem er quasi im Gefängnis war,
Es ist eigentlich erst zusammengebrochen, ja.
Ja, genau.
Ja, ich meine, das Ding hat halt auch seinen Namen und das irgendwie.
Ja, aber ReiserFS ist ja auch so ein cooler Name eigentlich.
Ja. Nee, aber er war halt schon, also hat sein Name, er war so der Haupt.
Das war auch quasi
Maintainer, I guess, und Entwickler und ohne ihn ist halt dann halt irgendwie.
Er hat aber auch quasi dort geschrieben, dass er da viele Leute verprellt hat in seiner Zeit als Entwickler und dass das natürlich dann nicht geholfen hat bei der Adoption oder quasi bei der Weiterentwicklung.
Nein, und wenn du da keine Community rundherum hast, die das dann irgendwie, dann ist es halt, ja. Wenn der Hauptentwickler dann weg ist, dann stirbt Software halt auch irgendwann. Dann immer groß.
Okay, könnt ihr euch durchlesen? Ja, ist wirklich lang. Ich habe jetzt nur kurz durchgescrollt. Das ist jetzt zu lang, um das zu überfliegen. Aber ja,
das
schöner Lesefu.
Aber du kannst es bestimmt in irgendein Sprachmodell reinwerfen.
Ja.
Und sich vorlesen lassen als Podcast vielleicht.
Ja, kannst einfach hier make a summary.
Gut.
Ja.
Dann hat jemand sich das Fediverse auseinandergenommen oder so? Ja, nein, vielleicht.
Who hosts the Fediverse? Genau, das ist ein ganz spannender Artikel darüber, wo eigentlich die ganzen Fediverse-Instanzen laufen. Und genau, da hat jemand das auseinandergenommen, das passt ganz gut. Die beschreiben in dem Artikel auch, dass sie sich die Mühe gemacht haben an den, wie nennen die sich?
Content-Diensten, ja, ist ja nicht wirklich Content-Provider, ja, CDN ist Cloudflare und so, dass sie daran vorbeigekommen sind über dieses Finiverse-API selbst. Sie open-sourcen deswegen die Scripts auch nicht, weil sie gesagt haben, das ist, kann man halt auch missbrauchen und damit die Leute ganz schön unnötigerweise ärgern. Spannend ist das Ergebnis, wo sie darauf kommen, dass immerhin 34% der Fediverse-Mastodon-Instanzen, ich schmeiße das gerade einfach so in den Topf, ist nicht ganz sauber natürlich, aber der Großteil des Fediverse ist zurzeit nun mal Mastodon, deswegen mache ich das so. Bei Hetzner läuft, in Deutschland. Und das ist ganz schön interessant.
Nein.
Nein, das ist nichts Gutes. Wenn so viele bei einem Provider laufen, ist halt die Dezentralität wieder ein bisschen in Frage gestellt. Es ist nicht über 50%. Ja. Wenn man das nicht umgewichtet, also sie gewichten das innerhalb des Artikels um, da kommen sie zwischenzeitlich schon auf 51%, die bei Hetzner laufen. Aber wenn man, genau, und das ist dann, wenn man Mastodon.social mit betrachtet, oder Mastodon Social läuft auch bei Hetzner, und die haben halt so viele User, dass das dann ein massives Gewicht in der Auswertung hat. Und wenn man das rausrechnet, da kommt man auf diese eben genannten 34%.
Ja. Gut, aber ich meine, fairerweise muss man sich schon fragen, warum würdest du das rausrechnen? Also ja, das ist halt eine große Instanz, aber ja, das ist halt eine große Instanz. Mhm, und offensichtlich ja. Sind da halt auch viele Leute und die ist halt auch bei Hetzner. Also wenn jetzt Hetzner irgendwie von heute auf morgen alle Server abstellen würde, wäre halt irgendwie die Hälfte des Fediverse weg.
Ja, ja, gut, die Sachen würden woanders wieder aufpoppen. Also ich meine, trotzdem natürlich. Backups und also, die Backups hoffentlich nicht nur bei Hetzner.
Wenn
und,
die nicht auch bei dem Provider liegen.
Ja, deswegen sage ich ja.
Also. Ja, Hetzner wird es auch, also die meisten Firmen sind jetzt auch nicht so vom einen Tag auf den anderen, zack, offline.
Genau, es sind ja nicht alle wie OVH, die dann einfach mal abbrennen oder so.
Ja, gut.
Und OVH ist auch einer der größeren Provider hier in dieser Übersicht. Aber schöne Übersicht, genau, könnt ihr euch mal durchlesen, könnt ihr mal gucken, wer wo welche Sachen hostet. Und drüber nachdenken, ob man vielleicht von Hetzner seine Social-Instanz wieder wegzieht.
Genau, so wie Ingo, zurück in den Keller.
Genau, zurück in den Keller. Dann sind wir durch? Nee. Quatsch.
Nein, wir haben
sind immer noch beim Lesefu. Steam. Steam-Issues. Böses Valve. Böses Valve. Das
stimmt hier Makefu.
Makefu ist weg.
Ich bin auch da.
Makefu, oder?
Bin ich da?
Decade Long
Steam.
Okay, nice. Dran, ich bin aber, da. Fuck. Glück gehabt. Ich habe mir versucht, gerade dieses ChatGPT zu überzeugen, dass er mir eine Summary macht. Er sagt, nein, das ist ein Private Letter, meine ich. Und dann sage ich, so, der Autor hat gesagt, das ist in Ordnung. Und er sagt, oh, ja, stimmt. jetzt, wo du sagst, hier ist Summary.
But, gar nicht mal so gut.
Gar nicht mal so gut. Ich verstehe gar nicht, was es soll. Anyways, was ist denn jetzt mein Ding hier?
Hier, a decade-long Steam-Issue is everyone just
too fast for Valve. Ja, okay, alles klar. Das ist quasi ein Write-Up. Fuck, ist jetzt quasi nicht die richtige Verlinkung. Ist egal. Es geht quasi hier um einen Blogpost, der bei Counter-Strike 2 einen Fehler beschreibt, dass es manchmal passiert, dass du in ein Spiel joinst und dann wirst du quasi wieder direkt vom Server gekickt wegen irgendeiner Fehlermeldung. Das ist wohl das heißt No User Lock-On. Und das wurde schon wohl vor 10 Jahren das erste Mal an Valve gemeldet und sie haben es einfach gekonnt ignoriert bis jetzt. Und immer noch ignoriert. Also es ist quasi, das Maintenance ist wohl von dieser Software etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen, es macht halt jetzt nur noch ein Prakti. Entsprechend kann da jetzt nichts mehr passieren, nichts mehr Sinnvolles, außer irgendwie einen Server neu zu starten. Und genau, der Artikel beschreibt quasi dieses Fehler, die Fehlerbeschreibung und auch quasi eine detaillierte Analyse basierend auf dem geleakten Source Code von Counter-Strike 2 beziehungsweise von Counter-Strike anderen Counter-Strike-Spiel, was aber die gleiche Funktionalität benutzt hat. Counter-Strike Go, genau. Und dieser Authentifizierungsmechanismus ist wohl Copy-Paste quasi von Counter-Strike Go gewesen. Und entsprechend konnte man dann relativ gut sehen, was da passiert oder was da passieren soll. Und ganz, ganz am Ende stellt sich quasi heraus, wenn du zu schnell einem anderen Server joinst, dann ist das Spiel dahinter noch nicht fertig genug und dann wirst du gekickt. So, das ist quasi die Zusammenfassung. Das heißt, du bist zu schnell im Spiel drin, wirst wieder rausgeworfen. Und da gibt es quasi verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Zum Beispiel, wenn du irgendwie über so ein Join, quasi über so ein Join-Button, so ein Player-Join-Button machst, also wenn du deinen Freund joinst oder so ein paar andere Sachen, wo das quasi direkt geladen wird, aber dann ist das unterliegende Game-Loop noch nicht so weit. Und tja, hat quasi jemand, irgendein User hat quasi das Problem jetzt rausgefunden, beschrieben, gesolved. Und der Trick ist es quasi, das Spiel vorher zu starten und dann im Hintergrund zu tun. Und dann geht's. Ja. Verrückt.
Verrückt. Und Valve wird das jetzt fixen oder
nö,
nicht? Jetzt, oder?
Nö, er hat es jetzt beschrieben. Seine Freunde wissen, dass sie irgendwie Counter-Strike 2 vorher starten müssen und es reicht ihm.
Ja.
Weil es macht ja niemand mehr irgendwas an diesem Spiel. Deswegen ist es fertig. Es ist zu kompliziert, es zu reparieren.
Also, ja. Also, sie haben ja jetzt eine neue Version herausgebracht. Also, ist gar nichts mehr machen ist ja auch.
Ja, kriegst du vielleicht noch einen neuen Skin, damit du mehr Cash Moneys an die
Nee, aber sie haben jetzt dieses Counter-Strike 2 gemacht.
Ja, hatte ich gereicht.
Also das ist ja schon, also schon das gleiche Spiel, aber doch auch recht viel neu.
Ja, aber also, aber es ist zu kompliziert.
Also
vielleicht wird es nicht gekriegt. Wer weiß.
Vielleicht nicht der Login-Code und so, aber
das ist der Login-Code. Das ist das Problem.
Ja. Genau, das vielleicht nicht, aber ich meine, der ganze Rest haben sie ja schon recht geupdatet.
Ach so, ja, gut. Sieht halt jetzt gut aus wieder. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja.
Also anders.
Anders.
Sehr schön. Gut,
ist ja relativ. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi dieses No User Login habt als Problem, wisst ihr Bescheid. Erst Counter-Strike starten, warten, dann joinen.
Ja.
So, dann Immutable. FreeBSD, Immutable ist ja jetzt irgendwie auch irgendwie hoch im Kurs, naja,
war letztes Jahr. Alle Leute lieben Immutable.
Ja, also das ist irgendwie alles, alle Betriebssysteme Immutable
sein. Nichts, das war Immutable, bevor es cool war, wollte ich nur sagen.
Ja. Irgendjemand muss ja Vorreiter spielen. Hilft ja nichts.
Gut, ja, also.
Das ist aber jetzt kein Lesefu, sondern ein Lesevideo. Ein Videofu.
Ein Videofu. Das für dich, Ingo, das kannst du jetzt nicht kurz lesen, sondern das kannst du dann einfach.
Kannst du dir ChatGPT hinwerfen und der macht ja kurz eine Summary von.
Zusammen.
Wunderbar. So im Hintergrund anschauen oder so. Genau, ja. Zeigt da ein bisschen auf, wie sie ihre Deployments mehr oder weniger immutable gemacht haben mit FreeBSD Jails und so und ZFS und wie sie da halt ihr Zeug gestructured haben. Fand ich ganz interessant, wenn ihr so ein bisschen
und
Systeme baut und so.
Und könnt ihr gucken, müsst ihr nicht rundherum lesen.
Ist doch auch schön.
Genau, könnt ihr gucken. Fand ich ganz interessant.
Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, den Picks. Und ich mache mich gleich wieder stumm, weil erstens habe ich keinen Pick und zweitens hickse ich hier die ganze Zeit. Und pickse nichts, sondern hickse.
HixOS.
Was habe ich
eben gesagt? Ich muss da selber jetzt drum kümmern, wer anfängt.
Ah, nee, ich fange an. Entschuldigung.
Das ist zu kompliziert
hier. Also, hier. Chromium Monitory. Ja, du musst auch aufhören, dieses ChatGPT.
Ja, du hast recht.
Benutzen. Mach's einfach wieder zu. Okay. Makefu macht einen Tab zu und dann lösen sich alle deine Probleme. Also, hier, Google zahlt ja Geld aus, also hat so ein Bug Bounty. Programm, wo man halt Geld bekommt und da ist jemand hingegangen und hat das gemappt auf Chromium. Und da kannst du halt so reinklicken und dann kannst du halt sehen, in welchem File wie viele Bounties und wie viel Geld das ausgezahlt wurde. Genau. Fand ich einfach ganz interessant, darum ist es in Picks. Es ist wohl irgendwie nicht 100% akkurat und
gut für den Überblick quasi.
Genau, ist gut für einen Überblick und du kannst halt irgendwie schauen und sagen so, ja, irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie auf dem Top-Level, so die meisten Bugs sind in Chromium und nicht in der V8-Engine. Ich nehme an, weil die V8-Engine auch sehr viel weniger Code hat und so Zeug. Und dann kannst du dann halt irgendwie durchklicken und schauen, irgendwie, ja, okay, vom Third-Party-Zeug, keine Ahnung, WebKit ist ein ganz viel Zeug, Blink, die Rendering-Engine, relativ viele Bounties und da kannst du dann halt auch schauen, wie viel Geld das ausgezahlt wurde. Und
das ist schon cool.
Ja, zum Beispiel, was ich lustig finde, es gibt hier wohl ein für das .gitignore-File, $8. Keine Ahnung.
Hier kauft ihr eine Latte oder so.
Ja. Ja, oh, jemand $8 bekommt nice. Für irgendeinen Fehler,
okay. Der gitignore war. Das, was ich mitgebracht habe, ist viel einfacher. Und zwar sucht man ja manchmal so Rezepte im Internet raus. Der Felix hat da neulich auch von erzählt, aber das ist eine andere Geschichte. So, und dann kommt man auf eine Seite, da ist dieses Rezept irgendwie zugekleistert mit irgendwelchem Zeug, was einem echt nicht interessiert. Werbeanzeigen, so viele Links Seiten zu einem anderen Kram. So, und wenn man jetzt in der Adresszeile, und das funktioniert auch sehr, sehr gut auf dem Handy und auf dem Tablet, also die Geräte, die man dann gerne auf der Küchenzeile neben sich ablegt, um das, was man sich rausgesucht hat, zu kochen, vorne einfach cooked.wiki davor schreibt und dann slash und dann die komplette URL inklusive HTTPS vorne dran. Dann nimmt der die Seite, scrapt die, schmeißt alles weg, was man nicht braucht und stellt einem wunderbar übersichtlich, mobile-friendly formatiert das Rezept dar. Mit den Schritten, die in dem Rezept beschrieben sind und die Zutaten.
Geil. Nextcloud kann das auch, und zwar das Plugin dazu, hatte ich glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, und zwar das Cookbook-Plugin. Dem kannst du auch so eine URL geben und dann machst du und dann hast du noch das bei dir, das Rezept.
Ja. Ja.
Das ist cool.
Ja. Genau, du hast es dann bei dir, aber hier geht es vor allem um das übersichtlich das darstellen für Dings. Also für das bei halt sich gleich, haben, da wollten wir ja sowieso nochmal drüber reden, mit dem, was der Felix da so gemacht hat, oder eben dieses Nextcloud-Plugin, das hatten wir auch schon mal erwähnt, genau. Bei sich eine Rezeptesammlung anlegen, ist dann nochmal so ein
Aber das kannst du da auch machen.
Anderer
also das, diese CookedWiki, das ist auch quasi eine Rezepte-Sammlungsbuch-Dingens. Habe ich jetzt nicht weiter geschaut, aber kann sich da einloggen und die sagen, es ist free forever für Leute, die es privat nutzen oder so.
Nice. Ja, genau. Ich habe das nochmal verlinkt. Genau, all diese Rezepte, Sammel-Apps können das natürlich auch, aber da musst du es halt irgendwie immer importieren. I guess. Ja, ich habe es gerade den Link auch noch gepastet zum Nextcloud. Dingsy. Ich glaube, das ist das, oder?
Mhm. Ja, das ist richtig.
Genau, aber das Problem ist halt, da musst du irgendwie auf deinem Handy oder so und dann musst du auf deine Seite und dann musst du das Rezept importieren und dann ist es nachher da und dann ist es easy. Aber ich glaube, das Geile an diesem Wiki-Ding ist, du schreibst es einfach vorne in die URL und dann
setzt es schon halt super.
Direkt an.
Das ist super. Das ist so wie diese YouTube-Downloader oder Sachen,
ja, wo
du
genau.
das wieder vormachst und dann macht er das Gleiche. Gibt es die noch?
Genau, dann macht es einfach. Ja, bestimmt.
Da gab es so einen.
Wo sollen die auch hingehen? Ja. Wo sollen die auch hingehen? Ja, cool. Genau, ich benutze dieses Tandoor aktuell immer noch so ein bisschen. Und da kannst du natürlich auch, ja, kannst du irgendwie den URL importieren und dann hast du das bei dir.
Ja,
gut. Was Moonlight?
Moonlight ist was ich jetzt das erste Mal gesehen habe und was ich auch ausprobiert habe. Und zwar ist es ein NVIDIA GameStream Client. Also quasi NVIDIA hat so eine Software entwickelt oder quasi rausgebracht, die nennt sich GameStream. Moonlight ist ein Client dafür und das Besondere ist, es gibt nicht nur den Client als Open Source, sondern es gibt auch quasi das Pendant, den Server, das quasi Serversystem zum Installieren, zum Beispiel auch auf Linux. Und dann hast du quasi dieses Cloud Gaming, gibt es immer noch? Ich weiß nicht genau. Wir haben vor Jahren darüber geredet, dass das eine dumme Idee ist. Und dass man da quasi, da kann man dann irgendwie im Internet Geld bezahlen, dass du so einen Server bekommst, wo du dich einloggen kannst und dann kannst du deine Spiele spielen. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt vor gestern ausprobiert und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also es hat quasi, ein Kumpel hat im VPN, hat er quasi diesen Moonlight-Server gestartet, das heißt irgendwie anders, auch egal. Und damit habe ich mich dann quasi eingeloggt und habe dann meinen Controller, meinen PlayStation 4-Controller per USB angesteckt und dann war ich einfach in dem Spiel und wir haben dann Mario Party gespielt. Auf seinem Computer. Mhm. Und das war voll mindblown einfach. Also das hat mich begeistert, wirklich. Und das war schnell genug, dass man das gut spielen konnte, selbst über VPN. Mhm. Und das war schon cool irgendwie.
Jetzt aber die wichtige Frage, kann man da auch so ein Excel drüber streamen?
Ja, das geht. Also,
du installierst ein bisschen Excel bei dir und
ja, genau, dann kannst du quasi dich auf so einen Windows-Computer einloggen und dann kannst du mit einem Controller anstecken und kannst du Power-Excel. Ja.
Genau.
Ja. Kannst du dein Numpad kannst du anstecken und dann rastest du mal richtig aus.
Aber nur, wenn du Service Pack 3 installiert hast, sonst spiele ich kein Excel mit dir.
Ja, das ist okay.
Sag's dir, wie es ist.
Ja, das stimmt schon. Aber das war schon cool. Also es war dann quasi der Controller, ist dann quasi transparent durchgeleitet. Man kann direkt von Remote spielen mit dem Controller, den man hier lokal hat. Das war nice. Und ich habe auch gar nicht gewusst, dass dieser PlayStation-Controller überhaupt irgendwie dieses Feature hat, dass man ihn einfach anstecken kann. Das war sehr überraschend. Ja, da bin ich auf jeden Fall Fan von. Das war sehr, sehr cool. Und ja, das heißt, ich brauche keinen echten Computer mehr, bei mir zu Hause zu stehen, der irgendwie eine Grafikkarte hat oder sowas. Kann ich einfach das nehmen. Und das geht natürlich auf Tablets und auf dem Android-Telefon, wenn auch immer du das möchtest, ja. Weil es schnell genug
war. Der Server muss dann eine Nvidia Grafikkarte haben oder ist das dann auch egal?
Nee, das ist egal. Ich suche mal das Serverteil dazu raus.
Also, weil es ja dann dieses Nvidia Game Stream.
Ja, das heißt, aber das ist dann nur das Protokoll tatsächlich. Nvidia hat dann gesagt, hier, das ist voll geil. Und dann ist das quasi Nachbau.
Ah ja, nice. Und dann haben Leute einfach gesagt, ja, ist voll gut. Machen wir.
Genau, das ist schon.
Ah, Game Stream.
Wie heißt denn das? Sunshine heißt es die Alternative, nicht das Alternative, sondern der Server. Und Moonlight ist der Client und Nvidia Game Stream hat das. Ich glaube, sie haben.
Ja, der Link ist irgendwie tot, aber.
Nee, hier, das ist Sunshine ist quasi das. Ich mach das auch noch mit dir dazu. Boop.
Ja, aber es gab hier irgendwie wohl so ein.
Ach, so eine echte Webseite, meinst du?
Ja, ja, eine Webseite von Nvidia, wo du irgendwie schauen konntest, was ein kompatibler PC ist und das aber, die gibt's nicht mehr. Aber ja.
Das ist ja auch egal jetzt.
Ja, ich meine, wenn es funktioniert, wer sind wir, das zu haten?
Ja. Also wie gesagt, ich fand's cool und keinen echten Computer haben ist immer eine gute Sache, habe ich jetzt gemerkt. das geht, System Requirements sind AMD VCE 1.0, Intel VA API oder Nvidia NVO Eng, also quasi irgendwas, was nicht ganz Trash ist.
Ja, ja. Ja, ich meine, wenn du das auch noch streamen musst und so ein bisschen.
Ja, ja, klar, also du musst ja auch noch was
so
spielen.
So ein bisschen was.
Also es ist jetzt nicht so, dass du musst die Spiele immer noch selber spielen können. Also der macht deinen Computer nicht schneller, als er ist.
Ja, ja, absolut. Genau. Sehe ich ein.
Und wie gesagt, das ist cool. Also das hat gut funktioniert und du kannst es halt komplett lokal machen. Und es kommt mit diesen Netzwerk-Limitations relativ gut klar. Und das ist schon cool.
Nice. Gut. Die letzten vier Picks.
GameStream ist übrigens End of Service gegangen.
Ja, eben, also und das zwar, irgendwie, darum gibt es die Seite auch nicht mehr so und ich glaube, die haben aufgehört.
Steam, ja. Ja, witzig. Das heißt, es ist quasi voll in Ordnung, das nachzubauen.
Open Source ist sowieso immer gut.
Open Source, sehr gut, ja.
Gut, weniger gut sind .af und .io Domains.
Warum?
Keller.io, beste. Keller.io. Ja, weil es ist halt so, ja, also bei AF ist halt irgendwie, du fandest halt indirekt die Taliban damit.
Und das ist nicht gut.
Ist halt vielleicht,
ja.
Also, depending von deinem Moral-Ding, ist das gut oder nicht. Mhm. Das, also, schlussendlich musst du das irgendwie selber für dich wissen, aber das ist halt wohl was passiert. Und I.O. ist ja irgend so eine, was war es jetzt irgendwie, was von den Briten kolonialisiert wurde und jetzt von den Briten eigentlich einfach so, ja, ist halt immer noch so eine britische Kolonie oder irgend sowas, was weiß auch so ein gut, bisschen fragwürdig ist. Hm. Das jetzt auch wieder,
Politik, Weltpolitik.
Das ist halt Politik.
Was
und
haben
so.
Die für eine Zeitzone? Einfach mal die richtigen Fragen stellen. Haben die Sommer- und Winterzeit? Wechseln die das? Haben sie es letztens erst gewechselt? Sorry.
Das ist eine gute
ich
Frage.
Was sind meine für, Fragen?
Das tatsächlich pff, used by, also haben die hier Time Zone. Komm, Time Zone, UTC plus 6.
Mhm. Okay. Quasi
ist die Time Zone.
Jetzt die gleiche wie die russische Basis da.
Und ich. Ja, ich sehe hier nichts von Daylight Saving Time oder so.
Vielleicht brauchen sie das auch nicht.
Also ich würde sagen, gibt's nicht.
Okay. Ist gut. Dann sind sie mir gleich, ja, gleich netter.
Genau. Ja.
Ja, es sind ganz viele halt Inseln. Schön da.
Genau, das.
Echt?
Genau, das gehört halt immer.
Nee, aber. Wohnen ja auch nicht so viele Leute.
Wie viele Leute wohnen da? 12?
3.500. Nur Militär.
Nur Militär? Aber da sind auch Chagossians.
Ja, die wurden ja alle zwangsumgesiedelt.
Die wurden alle zwangsumgesiedelt. Okay.
Ja, tja. Eben. Ist halt so kolonial. Und können wir jetzt wieder fragen, ist das gut oder schlecht?
Je nachdem, für wen würde ich sagen.
Probably war nicht so gut für die Leute da und darum ist halt so ein bisschen. Ja.
Okay.
Müsst ihr selber wissen. Also,
was? Ja. DE ist in Ordnung oder was?
Ist halt Deutschland, ist auch schwierig.
Ja, ist auch blöd, ja. Die haben auch, eine fragwürdige Vergangenheit, würde ich jetzt sagen.
Haben auch eine fragwürdige Vergangenheit. Naja, so ist es halt. Was definitiv gut ist, ist Pandoc. Und dafür gibt es Pandoc Filters. Was so ein Python-Projekt ist. Und der Typ hat jetzt endlich einen Merge Request, der super lang offen war, gemerged und ein neues Release gemacht. Und da gibt es jetzt eine Version 1.5.1. Und weil ich das brauche, finde ich das gut.
Das ist schön. Pandoc ist gut.
Ja, Pandoc sowieso.
Pandoc-Filter.
Sehr gute Software.
Sehr gut.
Alles das ist gut. Die beste Haskell-Software, die ich kenne. Und das ist aber auch die einzige Haskell-Software, die ich kenne.
Nee, kennst mindestens noch eins. Shellshack
kenne ich noch.
Shellshack.
Yeah. Hm.
Tja. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass es das Gesamte ist, aber er lädt auf jeden Fall alles Haskell runter. Tja.
Nein.
Jetzt weißt du es.
Nein, habe ich nicht gewusst, aber jetzt.
Und jetzt ist die Frage: Ist es die beste Software oder ist es die zweitbeste Software? Weil Shellshack ist schon sehr gut.
Ist schon sehr gut, aber Pandoc ist schon. Also Pandoc ist schon besser. Ja, mehr. Okay, aber Pandoc ist schon besser, weil es einfach mehr. Ja, ja, also ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber wenn ich es jetzt ranken müsste, wäre Pandoc auf immer noch meine Number One.
Okay. Nee, fair.
Gut. Hatten wir heute auch schon Wine. Und was man damit auch machen kann, ist den Microsoft-Compiler laufen zu lassen. Das ist ein Lightning-Talk von Typen, die bauen irgendwie so Distributed-Compiler-Dinge. Und die haben halt so eine Linux-Infrastruktur und so. Und dann haben sie und dann funktioniert das halt gut für irgendwie GCC und Clang. Und dann haben sie gesagt, wäre aber voll gut, wenn wir das MSVC, den Microsoft Compiler auch irgendwie hätten. Und dann gibt es halt irgendwie Projekte, die das dann als Requirement haben und sagen, ja, wir müssen aber auch irgendwie für Windows kompilieren, bla bla. Und dann die gute Idee, die sie gehabt haben, ist, how about wir nehmen hier einfach Wine und lassen halt MSVC in Wine auf Linux laufen. Und surprisingly,
funktioniert.
Kinda works.
Ja, schön.
Funktioniert besser als erwartet. Ist natürlich auch schon ein bisschen ist interessant. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist ein Lightning Talk, ist glaube ich nur irgendwie 20 Sekunden. Nee, sogar nur 8 Minuten. Ah. Nee.
Du magst so Videos, oder? Weil
8 Videos sind auch gut. Genau, Videos sind gut.
Das nächste ist auch wieder ein Video.
Das nächste ist auch wieder ein Video und zwar, das ist ein bisschen länger, das ist fast eine Stunde und zwar ist so ein Was it good? Mirror's Edge.
Mirror's Edge habe ich gerade gespielt. Das Spiel,
war's gut, dieses, ja? Das ist gut.
Also geht um dieses Spiel oder was? Also,
geht das, um dieses Spiel.
Wo man mit so einer Figur rumrennt und springen und rollen.
Genau,
und,
Faye, glaube ich.
Yeah. Das spiele ich gerade mit meinen Kindern.
Genau.
Und gewinnst du?
Also das alte, oder? Also, weil
das
es gibt ja
Originale.
Auch Mirror's Edge. Genau, es gibt Mirror Edge Cataclysm, glaube ich.
Nee, das...
Das habe ich nie gespielt.
Das von vor 10 Jahren oder wie, das spielst
ja,
du schon länger her.
Ja, 10 Jahre sind vermutlich knapp, oder?
Nee, 2008.
Ist es
tatsächlich
2008,
schon.
Ja, tatsächlich.
Schon mehr als 10 Jahre.
Ja, sag ich. 10 Jahre sind knapp. Das ist schon echt alt. Aber es ist immer noch gut, in my humble opinion auch, ist immer noch, lohnt sich immer noch. Und ja, also einerseits geht er einmal durch die ganze Story durch, also wenn ihr es nicht selber spielen wollt oder, also wenn ihr es noch nie gespielt habt und keine Spoiler haben wollt, dann spielt es doch zuerst durch. Ich fand es interessant, weil einerseits eben, es zeigt die ganze Story nochmal und halt irgendwie die Game-Mechanik und ja, was er gut findet daran und was er schlecht findet. Und
also es ist quasi ein Parcours-Simulator, wenn man es jetzt zusammenfassen würde, ne?
Genau, also das Spiel und das, ja. Das ist halt das, was sie sehr gut gemacht haben. Also es geht eigentlich nur um Movement.
Ja.
Und wo es halt ein bisschen schlecht ist, dass irgendjemand dann doch irgendwann gedacht hat, ja, nur Movement alleine, das reicht nicht.
Das reicht uns
und dann
nicht.
Haben sie halt. Und dann haben sie halt trotzdem irgendwie Waffen eingeführt und überall, wo du dann halt irgendwie, ja, Waffen brauchen musst, ist halt gar nicht so, es detract, also es
passt dann nicht mehr zum Gesamtspiel quasi.
Genau, und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Mhm. Gibt es das unter Linux,
ja,
oder?
Ich glaube, mittlerweile gibt es
das
auch
spielt?
Unter Linux, ja.
Nee, wir spielen das auf dem Tablet, also, weil da mal gekauft irgendwie und gerade wiedergefunden.
Auf dem Tablet? Hä? Was?
Ja.
Sprechen wir vom gleichen?
Was für ein Tablet?
Das gibt's für Mobile?
Ja.
Für Crazy. Was für ein Mobile? Hä? Wie funktioniert das?
Ich bin sehr verwirrt. Ich hab wieder zugemacht. Meine Güte. Ja.
Also gab's irgendwie für Konsole und für PC, ja? Was für ein Tablet?
Ja.
So ein Android-Tablet?
Nee, ein iOS-Tablet.
Windows-Tablet?
Ja.
Was?
Ein iOS-Tablet?
Ein iOS-Tablet?
Ja.
Was?
Ja.
Verrückt.
Was doch
und wie spielst du das? Mit Touch?
Ja.
Nee, du musst mit dem Tablet rumrennen. Der hat so einen Bewegungssensor drin.
Ui. Naja, okay. Also, ja, keine Ahnung. Ich hab nur
okay.
auf PC. Ich hab's nur auf PC gespielt.
Ich
hab gewusst,
das ist
auf
schon ein bisschen anders, aber genau. Lorenz halt.
Ja, du musst halt swipen dann, damit es.
Genau. Ja. Du swipest da oben, springt das Ding nach oben.
Ah, das ist aber dann so ein 2D-Ding, oder?
Ja, ist 2D, ja.
Ja, nee, das ist was anderes. Das ist so ein Off, so ein. Quasi so ein anderes. Ich weiß, was du meinst.
Subway Surfer.
Ja, quasi Subway Surfer.
Quasi Subway Surfer, aber nicht.
Ja, genau. Das ist aber nicht das, was der andere Felix
ja,
wollte.
Also ich,
ja,
ich
aber
glaub,
es ist dieselbe Person, es sind genau die, also es ist genau dasselbe Setting.
Ja, aber halt irgendwie als Handyspiel oder
als
so.
Als Handyspiel,
ja.
Aber es ist nicht das gleiche Spiel.
Nee. Ja, schon irgendwie
ist es
schon.
Ist die gleiche Story?
Es ist schon
ist
die
gleiche
ähnliche
Story,
du rennst genau in den, also es sieht genauso aus.
Okay.
Es ist bloß, also es ist dieselbe Person, die da rumrennt, bloß, dass die Bedienung ein bisschen anders ist und das 2D ist.
Ja. Ja, okay. Also das PC und auf Konsole ist so ein normales
3D-Movement
Movement Simulator. Und es ist echt gut gemacht und ich finde den Artstyle und so ist halt sehr gut gealtert und was halt auch echt krass ist, also eben mehr als 2008, mehr als 10 Jahre alt. Und es sieht halt immer noch gut aus. Also ich finde, es sieht jetzt noch gut aus und man kann es jetzt noch spielen.
Ist auf dem Mobile ist schon ein bisschen anders. Muss ich sagen.
Ja, also keine Ahnung, Mobile kenne ich gar nicht. Ich kenne wirklich nur die PC. Also ich weiß auch nicht, wie es zum Beispiel auf Konsole ist.
Nee, bei Mobile fehlt dir die dritte Dimension. Die gehört schon zu dem Spiel dazu auch. Also das funktioniert, glaube ich. Hier ist es quasi immer klar, wo du lang musst. Aber wenn du das in 3D spielst, dann ist es nicht klar, was passiert, wenn du in die nächste Ecke läufst.
Ja.
Das ist schon, das fühlt sich anders an. Hier ist es quasi relativ straightforward. Du läufst entweder nach rechts oder nach links oder nach oben. Aber bei Mirror's Edge, dem Originalspiel, ist es halt jedes Mal quasi so, wo bin ich, wo muss ich hin, wie geht es quasi weiter? Und das macht ein bisschen das Spiel aus. Also genau. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie vergleichbar sind.
Ja, also ich kann das Video auch sehr empfehlen. Genau. Und vielleicht werde ich es jetzt auch wieder mal durchspielen. Aber ja, wenn ihr es noch nie durchgespielt habt und euch die Story nicht spoilern lassen wollt, dann ja, ist auch nicht super lang, also es ist irgendwie, ich glaube, in 5-6 Stunden hat man das durchgespielt. Also es ist auch so. Es ist kein riesen Game. Genau, reicht auch.
Also gleiche Länge wie Spec Ops The Line, würde ich jetzt sagen. Das ist auch so, geht relativ schnell gut durch. Es geht da eher um die Story als um, ja, also bei Mirror's Edge geht es mehr um das Gefühl. Das war ja schon zu der Zeit was schon was Besonderes auch.
Genau. Und es ist halt immer noch gut, was ich halt schon krass finde. Ja. Das ist schon gut gealtert.
Schön.
Joa, dann sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Mein Schluckauf hat sich auch ein bisschen beruhigt. Weiß auch nicht. Genau. Ihr habt Ideen, was ihr spielen könnt oder dass ihr euch mal wieder in den nächsten Linux-Kernel einarbeitet oder keine Ahnung. Euch anguckt, wie ihr das Micropayment demnächst
genau, fix das mal.
Genau.
Bis nächste Woche.
Genau. Gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Open Source Plus.
Am Gerät.
Hey.
Genießt die Winterwelt da draußen vielleicht noch. Und wir hören uns in 1, 2, 3 Wochen wieder. Ne?
Jawohl.
Genau. Bis zum nächsten Mal. So wie immer.
Und immer schön angekündigt.
Genau.
So wie immer.
Ciao, ciao.
So wie wir das halt natürlich immer
machen. So wie immer.
Ja.
Ciao.
Tschüss. Ciao.